wir haben den am Walfriedhof gesucht, weil wir glauben, dass Eishaie eben von so einem toten Material, toten Fleisch und Fett angezogen werden. Es ist auf jeden Fall ein sehr mystischer Platz, keine Frage, aber diese geheimnisvolle Welt kriegt am Anfang erstmal einen kleinen Dämpfer, weil du fängst an, über diesem Walfriedhof ein Eisloch zu bohren, und sobald das erste Stückchen Wasser dort nach oben kommt, riecht es nach totem Fleisch. Also der Walfriedhof hat nicht nur optisch was zu bieten, sondern durchaus auch eben olfaktorisch was für die Nase, weil da riecht es wirklich nach totem, vergammeltem Fleisch sofort. Aber dieser Ort ist fantastisch. Also es ist ganz, ganz spannend, weil ich finde immer so spannend, wenn eben tote Tiere, totes Material dort wieder die Lebensgrundlage ist für diese reiche Vielfalt.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst ab, aber nicht in den warmen Gewässern der Tropen, sondern dein Tauchsport liegt in der Arktis. Um dorthin zu kommen, hilft dir kein Boot weiter, sondern du musst erstmal mit dem Schneemobil über den eisbedeckten Ozean fahren. Am Spot angekommen ist das Wasser natürlich gar nicht zugänglich und du musst erstmal ein Loch in die 1 Meter dicke Eisschicht schlagen. Tja, und wie kalt es dann wird und was dich da runter erwartet für eine völlig andere und mystische Welt, das erzählt dir Uli Kunz. Er ist mal wieder zu Gast, wir hatten ihn hier schon einmal, und der TerraX-Moderator und Forschungstaucher hat euch so begeistert, dass immer wenn ich danach frage, wen ihr gerne hören würdet, ganz viele Leute sagen, bitte mach nochmal eine Folge mit Uli Kunz. Jetzt ist er hier und nimmt uns mit nach Grönland, das Ziel seiner nächsten TerraX-Moderation, die auch demnächst erscheinen wird, also ihr könnt hier schon mal reinhören, worum es geht, und dann ein paar Wochen später im Fernsehen das Ganze noch anschauen. In Grönland erwarten uns Walfriedhöfe. Wir sprechen natürlich aber auch über den Klimawandel, der das riesige Eisschild von Grönland in unfassbarer Geschwindigkeit abschmelzen lässt. Wir sprechen von Naturphänomenen, die es weltweit nur in einem einzigen grönländischen Fjord gibt und von denen selbst Uli vorher noch nie was gehört hatte. Tja, und wenn man Uli vorstellen möchte, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Der macht so viel, er schreibt ganz viele Bücher, zuletzt auch viele Was-ist-was-Bücher. Er macht TerraX-Moderation, dieses Jahr ganze 3 Stück. Er ist als Forschungstaucher unterwegs und. Übrigens, für unser neues Buch, Ein Leben für den Ozean, da widmen wir ihm auch ein Kapitel, und er hat ganz viele Bilder, unter anderem auch das Coverfoto beigesteuert. Wir sprechen also über Grönland. Er nimmt uns aber auch mit nach Neukaledonien, also wir wärmen uns am Ende nochmal ordentlich auf, eine Insel, über die er so gut wie gar nichts wusste und gesagt hat, ja gut, dann gehe ich da jetzt mal hin und schaue nach, was es dort zu entdecken gibt. War natürlich wieder einiges. Wir sprechen aber auch über seinen Job und darüber, welche weiteren Jobs denn eigentlich ans Meer führen können, denn nicht nur Forschungstaucher verbringen ihren Berufsalltag an oder auf dem Wasser. Und wir holen uns noch ein paar gute Laune-Tipps ab, denn ich kenne kaum einen Menschen, der permanent so gut gelaunt ist wie Uli Kunz. Freut euch also auf eine sehr informative, unterhaltsame und lustige Folge.
Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die 3-teilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben 3 Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
Hi Uli.
Hallo Christian.
Schön, dich wiederzuhören. Wir haben schon, wir haben gerade zurückgerechnet, es ist bestimmt über anderthalb Jahre her, dass wir das letzte Mal miteinander gequatscht haben.
Fühlt sich aber an wie zwei Wochen.
Und ich soll dir liebe Grüße von allen Hörern und Hörerinnen ausrichten. Immer wenn ich frage, vielen mit Dank. Wem wollt ihr gerne nochmal Folgen hören, dann schreien sie im Chor Uli Kunz.
Das ist doch Quatsch, das ist eine Lüge. Aber es freut mich sehr gerne.
Genau, und deswegen sitzen wir heute wieder hier bei dir im Büro an der Wand. Hängen große Bilder von Fischen, im Flur lag eine Tauchflasche rum. Also ich weiß, ich bin hier auf jeden Fall richtig. Ja, wie in Helden der Meere üblich, starten wir mit der ersten Kategorie, Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in einen perfekten Tauchgang unter Eis.
Oh, ein perfekter Tauchgang unter Eis. Der beinhaltet auf jeden Fall eine gute Möglichkeit zum Aufwärmen danach, wie zum Beispiel einen heißen Tee oder eine heiße Schokolade. Aber ein perfekter Tauchgang unter Eis ist eigentlich immer schon perfekt, sobald du es schaffst, länger als eine Viertelstunde oder 20 Minuten unter Wasser zu verbringen, weil die Tauchgänge, die ich in Grönland gemacht habe letztes Jahr für eine neue Terra X-Folge, die waren tatsächlich extrem kalt. Die Wassertemperatur liegt da bei minus 2 Grad Celsius, weil Meerwasser enthält eben Salz und dann friert es bei ungefähr minus 1,9 Grad und so kalt wird es dann auch unter dem Eis. Und das kann man eben nur überstehen, indem du einen guten Trockentauchanzug anhast. Und da musst du dich erstmal reinquälen mit einem dicken Unterzieher, dann geht's mit dem Schneescooter aufs Eis, dann wird's erstmal sehr laut. Aber sobald der Motor dann mal aus ist, dann hast du diese ganze Stille der majestätischen Arktis. Wunderschön, wenn es da eben windstill ist und die Sonne scheint, das sind ganz, ganz tolle Momente. Aber sobald du unter Wasser abtauchst, bist du in einer komplett anderen Welt, weil es natürlich sehr, sehr dunkel wird unter dem Eis und eben so ein ganz mystisches, bläuliches Licht herrscht. Und das sind Momente, die ich nicht missen will. Das waren fantastische Tauchgänge, die wir da gemacht haben. Wir waren auf der Suche nach einem Eishai und waren dort an einer Stelle tauchen, wo die Inuits Wale geflänzt haben, also Wale getötet haben, um dort die Skelette dann auch in diese Bucht zu bringen. Und das Mystische daran war eben, dass an diesem Tauchplatz sicher 10, 15 Walskelette dort auf dem Boden gelegen haben und das Ganze nur in 6 oder 7 Meter Wassertiefe stattfindet und alles eben in dieses Zwielicht getaucht ist. Das ist einerseits total spooky, andererseits aber auch unglaublich faszinierend, weil diese toten Wale, dieses Fett oder dieses Fleisch, was da noch an den Knochen dranhängt, wieder die Grundlage darstellt für ein reichhaltiges Leben. Das heißt, du hast auf diesen Qualknochen Anemonen gehabt, du hast Flohkrebse gehabt, kleine Garnelen, Nacktschnecken, die dort rumgerast sind. Also alles, was du an totem Material ins Meer wirfst, wird im Endeffekt wieder zu neuem Leben und ist da die Grundlage eben wieder für diese große Vielfalt. Und die Tauchgänge, die wir dort gemacht haben, sind maximal, ich glaube, 75 Minuten lang gewesen und dann merkst du einfach, wie die Kälte durch deinen Anzug kriecht und wirklich die Finger langsam taub werden lässt und dann kann man irgendwann auch nicht mehr klar nachdenken beziehungsweise seine Ausrüstung bedienen und dann wird es Zeit, wieder aufzutauchen und zurück in dieses teilweise, glücklicherweise, sonnendurchflutete Grönland. Aber wenn es dort mal richtig stürmt, dann ist an Tauchen nicht zu denken. Dann kommst du auch mit dem Schneescooter da gar nicht wirklich an dein Eisloch. Das ist so ein Tag am Eis oder unter dem Eis. Die Tauchgänge, wie gesagt, fantastisches Erlebnis in diesem Zwielicht. Und eben dann zu merken, dass da unter dem Eis das Leben noch weitergeht, das begeistert mich immer wieder enorm. Weil für uns ist das ein lebensfeindlicher Raum. Wir können nur eine kurze Zeit dort überleben. Aber für diese Tiere da unten ist es völlig egal, ob es irgendwie 0 oder minus 2 Grad ist. Die freuen sich da und
kreuchen und fleuchen.
Genau. Auch bei den tiefsten Temperaturen über dem Meeresboden.
Ja, das ist sowieso was mich immer wieder wundert, wenn ich irgendwie bei kalten Temperaturen, also wir waren jetzt vor kurzem am Mittelmeer, und dort bin ich rumgeschnorchelt und habe die Fische beobachtet. Und da waren es jetzt um die Osterzeit, ich weiß nicht, 13 Grad im Wasser oder sowas. Also für mich super, super kalt. Man konnte das 1-2 Minuten aushalten, wenn man kein Neo anhatte. Und mit Neo war man drin und hat trotzdem irgendwann gemerkt, boah, ist das kalt und es friert mich und ich will hier raus. Und dann habe ich die ganzen Meeresbewohner gesehen. und habe mir gedacht, ey, die Armen, die sind da ja die ganze Zeit drin und habe mich gefragt, wie das wohl ist, wechselwarm zu sein. Ist es einem dann völlig egal, ob es einfach nur 10 Grad sind und sagst, ja, ist doch, also ich habe kein Gefühl von warm ist gut, zu heiß ist nicht gut, zu kalt ist nicht gut, sondern ich bin einfach immer fein, wie es ist, ist halt so. Oder ist man dann auch am Frösteln und freut sich auf den Sommer, wenn man sich zu 20 Grad wechselwärmt?
Ich glaube nicht. Also den Tieren, denen ich da begegnet bin, denen ist es, glaube ich, völlig egal. Die haben ja auch nur diese Temperaturen. Selbst im Sommer wird es da vielleicht mal 3-4 Grad warm. Also das ist schon ein Sprung für uns Menschen. Für die Tiere macht es nicht wahnsinnig viel aus. Ja. Es ist natürlich schon so, dass der Stoffwechsel schneller abläuft im Warmen. Das ist ja generell so eine biologische Grundregel. Aber bei den Tieren, die eben sowieso in diesen kalten Temperaturen leben, die sind da schon seit einem Jahr Millionen dran angepasst. Teilweise haben sie einen langsamen Stoffwechsel, deswegen werden teilweise auch Tiere in diesen polaren Gewässern uralt. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass die das irgendwie großartig juckt, dass es da minus 2 Grad Wassertemperatur hat. Sonst würde ich die da nicht sehen.
Ja. Ja, und wie es dann ist, in diese Welt einzutauchen, das ist ein riesiges Abenteuer und das wollen wir jetzt auch behandeln in der Kategorie Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Du hast schon erzählt, du warst dort für einen Terra X-Dreh, das unbekannte Grönland, so wird die Folge heißen. Wann erscheint sie?
Im Juni, ich glaube am 18. Juni läuft der erste Film und der zweite, das geht dann über Korallenriffe, läuft dann eine Woche später.
Ja, und wenn man unters Eis möchte, dann muss man ja erstmal durch diese Eisschicht durch. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht so, wie man das manchmal auf so einer Pfütze kennt, so 10 Zentimeter, ich trete das mal schnell durch, sondern wie dick ist das Eis, unter dem ihr dann taucht?
Also an den dicksten Stellen, an denen wir gegraben und gebohrt haben, war das Eis ungefähr 1 Meter dick. Und das dauert erstmal eine Weile, bis du da ein Loch reingebohrt hast.
Ja, wie machst du das?
Du hast Eisbohrer und Eissägen und im Endeffekt dann auch Eisschrauben, mit denen du überhaupt dann eine Leine befestigen kannst, um diesen teilweise 50, 80 oder 100 Kilo schweren Block aus dem Eis zu heben. Und das ist nicht ganz so einfach, aber tatsächlich mit dem richtigen Werkzeug, mit scharfen Sägen und diesen scharfen Bohrern kannst du zumindest relativ schnell diese Löcher bohren. Und dann eben kleine Zwischenstücke raussägen und raushebeln. Und im Endeffekt hast du dann hinterher so ein dreieckiges Loch im Idealfall, wo du dann noch abtauchen kannst. Aber das bleibt immer ein relativ enger Schacht. Also wenn du dir überlegst, 1 Meter dicke Eisdecke und vielleicht 1 Meter Kantenlänge hat das Loch, so ein Dreieck, da passt dann immer so, ja, 2 Taucher gerade so vielleicht an die Oberfläche. Aber du musst wirklich dann wirklich so, durch so einen Schacht, 1 Meter tiefen Schacht abtauchen und dann hast du erst diese Weite Welt unter Eis.
Wie viele Taucher sind denn dann da auf einmal unter Wasser oder Taucherinnen?
Wir hatten bei den Dreharbeiten zu einem Film über den Eishai vor, ich glaube, 4 Jahren war das mittlerweile, hatten wir 3 Taucher, eine Kamerafrau und 2 Taucher unter Wasser.
Christina jetzt, Karliczek war das, ne?
Genau.
Christina, die hatten wir auch schon im Podcast, ja, und die hat sogar vom Eishai erzählt.
Ja, genau. Ja, da waren wir zusammen beim Eishai. Da waren wir zu dritt unter Wasser. Ansonsten waren wir jetzt immer und zu zweit bei den Dreharbeiten.
Okay, das heißt, beide haben auch ins Loch gepasst. Weil sonst stelle ich mir das schon auch spannend vor. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen beklemmend, unter dieser Eisdecke zu wissen, es gibt nur diesen einen Ausgang und der ist gerade belegt. Was machen die denn da so lange? Ich will auch raus.
Wir haben es schon so gemacht, dass jetzt nicht irgendwie ein Whirlpool voller Taucher da oben in dem Loch steckt gleichzeitig. Ja. Da musst du ein bisschen aufpassen, das stimmt. Aber wir sind ja auch angeleint. Das heißt, wenn man da merkt, da kommt jetzt einer schnell zurück, weil ihm vielleicht der Automat einfriert oder weil ihm generell kalt ist, dann kann man ja das Loch relativ schnell frei machen.
Ja, und vielleicht magst du uns mal so die Sicherheitsaspekte insgesamt so vorstellen. Das wird ja kein ganz profaner Tauchgang sein, wo man sagt, ja gut, jetzt haben wir ein Loch und auf geht's. Was gilt es zu beachten? Sind da auch Strömungen unter Wasser? Das wäre sowas, das Erste, was mir einfällt, was einem Angst machen könnte.
Da muss man keine Angst haben. Also unter dem Eis, an den Stellen, wo wir tauchen waren, ist fast gar keine Strömung. Da bewegt sich das Wasser überhaupt nicht, weil es keine Wellen gibt natürlich an der Oberfläche und weil auch der ganze Fjord zugefroren ist und da eben die Strömung nur einen ganz, ganz kleinen Einfluss überhaupt hat. Das Problem ist tatsächlich, bist du selber immer und deine Ausrüstung. Du musst schauen, dass du die richtigen Automaten, also Lungenautomaten, so heißen die Dinge, aus denen man atmet, im Mund hast, die eben später einfrieren, sagen wir es mal so. Es gibt keinen einfrierungssicheren Automaten und wir haben alle Marken durch und ich glaube so nach 10, 15 Minuten musst du immer wechseln, weil der dann eben so nachschiebt. So nennt man das irgendwie, dass er dann kurz vorm Abblasen ist. Das heißt, der würde irgendwann nur noch sprudeln und du würdest deinen ganzen Gasvorrat verlieren. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, wenn du das merkst, dann musst du auf deinen zweiten Atemregler wechseln und das ist ein komplett redundantes System. Das heißt, der ist noch nicht ganz so kalt Und während du aus dem atmest, kann der andere so ein bisschen wieder auftauen, was bei Minusgraden natürlich schwierig ist. Ja. Aber wenn du das dann regelmäßig machst, dann hast du zumindest gute Chancen, dass der nicht einfriert. Sobald du irgendwann richtig ziehen würdest an deinem Lungenautomaten, also richtig viel Luft verbrauchst, wenn du dich zum Beispiel anstrengst, ganz schnell schwimmst, dann würde das Einfrieren deutlich schneller gehen und dann würdest du einfach sprudeln wie so ein Whirlpool und müsstest relativ zügig wieder an die Oberfläche, weil dein ganzer Gasvorrat flöten geht. Ansonsten haben wir unter dem Eis eine Leine. Also wenn wir nur ein Loch haben, wo wir rein und raus können, dann sind die Taucher angeleint. Und oben steht eben ein Leinenmann oder eine Leinenfrau, die eben dieses Ende der Leine in der Hand hält und wirklich spürt, wenn du wieder ein bisschen weiter weggehst, wenn du wieder näher rankommst, einfach so eine Verbindung zu haben, dass du auch weißt, unter Wasser, da geht's zurück. Weil ansonsten hast du, wenn du irgendwie Sediment aufwirbeln würdest, hast du irgendwann keine Orientierung mehr.
Ja. Also jeder einzelne Taucher, jede Taucherin hat einen Buddy oben, der das Seil hält.
Wir haben es teilweise so gemacht, dass der Kameramann keine Leine hatte, aber dass der immer in unserer Nähe war. Sonst hättest du im Bild immer wieder so eine Leine, die einfach dich bei der Kameraarbeit stört. Sodass wir dann immer im Team getaucht sind, aber auf jeden Fall das Team eine Leine hatte.
Kameramann lässt sich ja auch leichter austauschen als der Moderator.
Das sagst du so einfach. Gott sei Dank mussten wir weder noch das eine noch das andere machen.
Sehr schön. Und wie kalt ist es dann wirklich? Also du hast schon gesagt, man friert so richtig. Bereitest du dich da irgendwie auf die Kälte vor?
Nee, also generell gehe ich manchmal kalt duschen oder dusch kalt, ja, aber es ist nicht irgendwie als Training, sondern einfach, weil es den Kreislauf antreibt und tatsächlich irgendwie einen sehr erfrischenden Moment bedeutet. Aber dieses Training kannst du eigentlich erst vor Ort machen, weil es geht ja bei uns nicht darum, irgendwie nackt in einem Eisfass für Stunden zu verbringen, sondern es geht darum, sich ein bisschen an die Kälte zu gewöhnen. Und das merkt, glaube ich, jeder relativ schnell, wenn er im Eis taucht oder wenn er ans Eisloch geht, ob er ein bisschen kältetolerant ist oder nicht. Bei mir ist es immer so, sobald ich irgendwie Kälte spüre, muss ich mich sofort bewegen, tanze rum, schreie rum wie Idiot, wie wild. Und das bringt viel Wärme wieder zurück.
Da könnte man jetzt die These aufstellen, dir ist permanent kalt.
Ja, so laut bin ich nicht, aber ich renne zumindest rum oder springe die ganze Zeit rum, ja. Da gewöhnt man sich tatsächlich dann nach einer Weile dran. Also die Tauchgänge am Anfang waren nicht so lang, eine halbe Stunde vielleicht. Und am Ende haben wir dann 75 Minuten gemacht, weil dein Körper, glaube ich, einfach irgendwann merkt, okay, ich kann noch ein bisschen und ich kann noch ein bisschen, aber jetzt muss ich raus. Und ich glaube, daran gewöhnt man sich auf jeden Fall in kalten Gebieten. Und auch über Wasser ist es so. Ja. Am Anfang kommst du hin, denkst du, oh wow, da muss ich sofort wieder in den nächsten Flieger zurücknehmen. Aber nach einer Weile findest du es halt faszinierend und total spannend und du kannst dich dann auch dementsprechend bewegen und anziehen, damit dir eben nicht so schnell kalt wird.
Ja, ja. Und also ich glaube, für mich wäre der schlimmste Moment, ich kenne das vom Surfen, wenn ich irgendwie in kaltem Wasser unterwegs bin, ich kriege total schnell einen Brain Freeze, wenn ich den Kopf unter Wasser ducke. Und das fängt schon wirklich so bei 13, 14 Grad an.
Mhm. Der wird weniger tatsächlich. Am Anfang zerquetscht seinen Kopf gefühlsmäßig, aber am Ende wird es besser. Also du kannst dann von Tag zu Tag merken, dass dein Brain Freeze ein bisschen weniger wird. Vielleicht liegt es daran, dass schon die ersten Hirnzellen abgestorben sind und die Schmerzrezeptoren irgendwie eingefroren sind. Ja. Aber das wird tatsächlich besser. Und ich kann es jetzt kaum erwarten, irgendwann mal wieder ins Eis zu kommen. Aber jetzt geht es tatsächlich auch ins Mittelmeer, vielleicht bei 15, 16 Grad. Also nicht ganz so kalt wie bei dir, aber wirklich warm wird es auch nicht.
Ja, ja. So, und ihr wart dann auf der Suche nach dem Eishai. Hm. Und den habt ihr am Walfriedhof gesucht.
Wir haben den am Walfriedhof gesucht, weil wir glauben, dass Eishaie eben von so einem toten Material, toten Fleisch und Fett angezogen werden. Da hat es nicht geklappt, aber es gibt immer wieder Berichte von den Inuit, die an diesen Momenten, wenn sie eben die Wale dort in die Bucht ziehen, dass tatsächlich manchmal Eishaie auftauchen oder eben auch ein paar Stunden oder Tage später, weil die so einen unglaublich guten Geruchssinn haben, dass sie dann auch aus der Tiefsee auftauchen und eben da versuchen, was zu fressen. Beim Dreh letztes Jahr hat es nicht geklappt, den Eishaie zu sehen. Es war nur bei dem Dreh mit Christina Karliczek eben vor 4 Jahren, wo wir das gedreht haben. Da konnten wir den wirklich auch unter Wasser filmen.
Das kann man sich natürlich in der Helden der Meere Folge mit Christina Karliczek auch anhören. Aber ich würde natürlich trotzdem auch ganz gerne deine Perspektive kennenlernen. Wie war es denn dann für dich? Vielleicht gibst du noch mal so einen ganz kurzen Steckbrief über den Eishai. Was ist das überhaupt für ein Kollege? Und wie war es dann, ihn zu treffen?
Der Eishai ist so ein Mythos über lange Jahrzehnte gewesen, weil man natürlich wusste, dass er existiert, aber bis heute eigentlich nichts über sein Leben weiß. Er lebt meistens in viel größeren Tiefen, so in mehreren hundert Meter Tiefen. Die Untersuchungen, die es bisher gibt, zeigen, dass er durchaus auch Robben frisst oder auch Stücke von Eisbären. Aber man geht davon aus, dass er einfach wartet, bis eine Robbe sich zum Schlafen auf den Meeresboden legt, bis die Robbe dann riecht oder vielleicht zufällig in der Nähe ist, dann reinbeißt und wartet, bis die Robbe ertrunken ist und das Tier dann auffrisst. Weil das Tier, wenn man dem mal unter Wasser begegnet, ist das schneckenhafteste Riesentier, das man sich vorstellen kann. Also ich, als der so am Boden lag, hat man am Anfang gar nicht wirklich gemerkt, dass er überhaupt lebt. Weil er sieht aus wie ein riesiges Stück Stein, wie so ein Granit, so gesprenkelte, graue Haut. Und der bewegt sich unglaublich langsam. Selbst wenn er dann mal schwimmt und wieder in der Tiefsee verschwindet, dann kannst du da noch irgendwann am Anfang locker mitschwimmen, aber irgendwann ist er halt zu tief und dann musst du ihn wieder ziehen lassen. Also ein prähistorisches Wesen aus einer anderen Zeit. Und dem zu begegnen, ist was ganz Besonderes, weil man wirklich über das Leben dieser Tiere so gut wie gar nichts weiß. Es ist der einzige Hai, der bei diesen Temperaturen lebt und überlebt. Und man weiß nicht, wo die Jungen vorkommen, man weiß nicht, wie die sich fortpflanzen, man weiß kaum was über deren Paarungsverhalten. Es wurden, glaube ich, auf der Welt nur ganz wenige kleine Haie überhaupt gefunden, irgendwie in der Fischerei mal im Netz gelandet vor Island. Aber man weiß mittlerweile, dass die vermutlich die Wirbeltiere mit der allerlängsten Lebensspanne auf der Welt sind. Also man kennt ja den Grönlandwal, der wird so 220 Jahre alt, oder mal die Riesenschildkröte so 180 bis 250 ungefähr. Aber der Grönlandhai wird halt vermutlich über 500 Jahre alt. Und das sind jetzt die letzten Ergebnisse, die herausgekommen sind. Also ein unglaubliches, ein Methusalem der Meere, über den wir eigentlich nichts wissen. Und das finde ich beeindruckend, weil das einfach einer der größten Haie auf der Erde ist. Die Tiere, die wir gesehen haben, waren so 3,5 Meter lang, würde ich sagen. Aber es gibt eben auch Exemplare, die 5 Meter oder länger werden.
Wow, sehr beeindruckend. Und dann müssen wir nochmal zurück zu diesem Walfriedhof. Du hast es ja schon auch ganz am Anfang so ein bisschen beschrieben und das einfach so gesagt, ja gut, da bringen die Inuit dann die Wale hin und am Ende liegen sie dann da und Fleischreste sind noch dran. Also ist das noch ein Thema, dass dort wirklich Wale gefangen, geschlachtet werden und dort entsorgt werden?
Ja, genau. In Grönland wird weiterhin Walfang betrieben, aber eben nur zu, also im nachhaltigen Sinne.
Im traditionellen Sinne.
Im traditionellen Sinne. Natürlich sind die traditionellen Waffen mittlerweile nicht mehr irgendwie eine Harpune, sondern eben teilweise auch Gewehre. Das heißt, das Jagen der Wale ist viel einfacher geworden. Aber trotzdem würde ich nie davon ausgehen, dass die eben die Population gefährden. Und das ist immer der Unterschied, den man machen muss, weil viele Leute, die das hören oder sehen, die schreien natürlich auf und sagen, wie könnt ihr das wagen, diese Wale zu töten? Richtig, es müsste vielleicht nicht unbedingt mehr sein, aber man muss immer überlegen, aus welcher Perspektive man das beschreibt. Was ist wohl besser? Ob man die Inuit ernährt mit eingeführtem Schweine- und Rindfleisch aus Dänemark, was irgendwie in Dosen ankommt und aus der Massentierhaltung kommt, oder eben, ob man die ein paar Wale pro Jahr jagen lässt, um damit eben auch ihre Gemeinschaften zu versorgen. Ich glaube, uns steht das nicht wirklich zu, darüber zu urteilen. Über den industriellen Walfang keine Frage, der muss nicht sein, das hat überhaupt keinen Sinn mehr, weil eben kaum mehr gegessen wird. Aber an solchen abgelegenen Orten, wo Menschen dann eben auch über Jahrtausende davon gelebt haben, da jetzt reinzukommen als Westler und zu sagen, ja, wir können uns ja hier von Pflanzen ernähren, warum macht ihr das nicht genau so? Das finde ich nicht unbedingt korrekt. Also das vielleicht vorweg, um diesen Walfang ein bisschen einzuordnen. Generell ist es so, dass die Inuit pro Jahr eine bestimmte Zahl von Walen töten können und dürfen und eben bei Robben natürlich auch. Und es gibt da nach wie vor den Beruf des Jägers. Das sind angesehene Menschen, die eben dort die Gemeinschaften versorgen, teilweise auch für die Schlittenhunde dort die Nahrung schießen und eben dafür sorgen, dass dieser traditionelle Lebensstil der Inuit nicht ganz in Vergessenheit gerät, weil das, was man im Moment sieht, ist eben so, dass die darunter leiden, dass sie tatsächlich diesen westlichen Lebensstandard angenommen haben. Da ist Alkohol ein Problem, da ist Diabetes ein Problem, die ernähren sich unglaublich schlecht, weil sie eben diesen Fast Food von uns bekommen haben. Und da
und ja selber auch schwer nur frische Lebensmittel dann anbauen können.
Ja, absolut. Es gibt in Nuuk, also auf der Westseite, gibt es durchaus so ein paar Gewächshäuser, aber auf der Ostseite, da gibt es gar nichts. Da wird die ganze Nahrung wird eben eingeführt beziehungsweise dort vor Ort geschossen.
Du hast vorhin gesagt, es ist ein bisschen so spooky, dieser Ort. Also ich stelle mir das nicht ein bisschen spooky vor, sondern ich stelle mir das ganz schön spooky vor. So ein bisschen wie bei König der Löwen, der Elefantenfriedhof, nur unter Wasser, unter Eis.
Es ist auf jeden Fall ein sehr mystischer Platz, keine Frage. Aber diese Spookiness, diese geheimnisvolle Welt kriegt am Anfang erstmal einen kleinen Dämpfer, weil du fängst an, über diesem Walfriedhof ein Eisloch zu bohren. Und sobald das erste Stückchen Wasser dort nach oben kommt, also aus dem Bohrloch sozusagen nach oben kommt, riecht es nach totem Fleisch. Also der Walfriedhof hat nicht nur optisch was zu bieten, sondern durchaus auch eben olfaktorisch was für die Nase, weil da riecht es wirklich nach totem, vergammeltem Fleisch sofort. Und unter Wasser riechst du es natürlich nicht, aber über Wasser kann man das durchaus wahrnehmen. Aber dieser Ort ist fantastisch. Also es ist ganz, ganz spannend, weil ich finde immer, was ich vorher schon erzählt habe, so spannend, wenn eben tote Tiere, totes Material dort wieder die Lebensgrundlage ist für diese reiche Vielfalt.
Was ist das für eine Vielfalt?
Also jedes Tier, was dort auf den Boden kommt, jeder Walkadaver, jeder Fischkadaver, wird natürlich wieder verwertet. Das sind ganz wertvolle Nährstoffe, die selten an diesen Meeresboden gelangen. Und deswegen kommen da sofort kleine Krebse, Garnelen, Fische, die dort natürlich alles auffressen, was sie können. Und das ist die Lebensgrundlage. Damit funktioniert unser Leben. Alles, was tot ist, wird sofort wieder verwertet. Das ist ja ein Kreislauf. Und das wird ja dort an solchen Friedhöfen, egal was es ist, immer wieder sehr deutlich. Also ich kann mich noch erinnern, in der Arktis, ich habe ja früher viel in Spitzbergen gearbeitet, in der Arktis. Und wir waren dort in einer Steinwüste, wo nichts wächst. Also es ist alles wirklich so eine Geröllwüste. Mhm. Und da hat sich irgendwann mal ein junger Eisbär hingelegt, ist gestorben. Vermutlich ist er von seiner Mutter verlassen worden, weil es eben nicht mehr genügend zu fressen gab. Der ist dann da verhungert. Und er liegt da und das ganze Fell ist natürlich schon komplett zersetzt. Nur noch die Knochen lagen da. So ein kleiner Schädel mit riesigen, also für uns vergleichsweise riesigen Zähnen. Aber das war ein junger Eisbär. Und um ihn herum ist eine Wiese. Ist wie eine Oase, weil dort die Nährstoffe in den Boden sickern und dort dann eben den Pflanzen wieder das Wachstum erlauben. Und das zeigt dir einfach, wie sehr unsere Erde von diesem Kreislauf profitiert und wie sehr wir immer versuchen, uns da eben halt rauszuziehen. Weil wir möchten, oder die wenigsten von uns möchten irgendwie in der Arktis dort als Oase oder als Nahrungsgrundlage dienen, vom Eisbär gefressen werden oder vom Schleimaal auf dem Meeresboden zersetzt werden. Ich fände es wahrscheinlich ganz reizvoll.
Ja, hast du da schon Pläne gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Firma gibt, aber vielleicht sollte ich mal diese Geschäftsidee verfolgen. Schleimaal, Friedhof oder Bestattung oder sowas. Oder vielleicht eben auch beim Eishai, sich da in die Tiefe sinken zu lassen. Aber ich glaube, da muss ich noch jemanden finden, der mich rausfährt bei der Kälte.
Neben den Eishaien und den Walkadavern gibt es ja auch lebendige Wale, die man dort treffen kann. Und eines dieser Tiere ist auch irgendwie mystisch und besonders, nämlich der Narwal. Hm. Man kennt ihn von seinem einmaligen vermeintlichen Horn, was er vorne trägt. Ein Horn ist es nicht wirklich, ne?
Ein Horn ist es nicht, es ist ein Zahn. Also im Endeffekt ist es ein verlängerter Zahn, der eben nicht in den Mund hineingewachsen ist, sondern aus dem Mund durch die Lippe hindurch gestochen ist und dann nach draußen geht. Es ist ein Sinnesorgan. Früher hat man ja immer diesen Mythen geglaubt und vermutet, dass die Tiere damit kämpfen oder eben auch andere Fische aufspießen. In Wirklichkeit ist es vermutlich eben ein ganz, ganz wichtiges Sinnesorgan. Da ziehen sich Nervenbahnen bis in die Spitze und genau damit wird das Tier Wassertemperatur und oder Druck zum Beispiel oder Strömung wahrnehmen und damit sich im Raum zu orientieren und damit eben auch sein Leben dort zu vollbringen und eben auch seine Beute zu finden. Die Tiere sind gigantisch, riesengroß. Ich habe aber bisher tatsächlich nur einmal an der Oberfläche kurz gesehen, unter Wasser leider noch nie. Das sind extrem scheue Tiere, nicht zuletzt, weil sie da oben natürlich auch weiterhin gejagt werden. Und sobald sie Menschen...
Von was werden sie gejagt? Von Menschen?
Von den Inuit, ja.
Also meinst du, denen ist bewusst, Menschen jagen uns, das ist gefährlich, schnell runter?
Die sind generell sehr scheu. Das ist natürlich jetzt sehr hypothetisch anzunehmen, dass die Menschen erkennen und wissen, okay, die haben uns in den letzten 1000 Jahren schon was Böses getan. Ich kann mir schon vorstellen, dass Tiere das tun. Also beim Eisbär weiß ich es und sehe es auch selber. Also es gibt den großen Unterschied zwischen Eisbären in Spitzbergen, wo sie geschützt sind, wo sie tatsächlich sehr neugierig sind, und die Eisbären in Grönland, wo sie eben teilweise noch gejagt werden. Und wenn die Menschen sehen, dann nehmen die Beine in die Hand und rennen sofort weg. Also der Unterschied ist enorm. Und ich glaube, dass wenn ein Eisbär mal gesehen hat, dass seine Kumpels oder so von einem Menschen geschossen worden sind, dass sie sich an sowas erinnern können. Das bin ich mir ziemlich sicher. Und dass sich sowas eben vielleicht auch durchaus durch die Generationen zieht. Beim Narwal kann ich es nicht sagen. Da bin ich tatsächlich noch viel zu wenig diesen Tieren begegnet. Aber es sind fantastische, mystische Wesen, die es bei uns real auf der Erde gibt.
Sehr, sehr spannend. Was ich auch ganz spannend fand, wer das herausgefunden hat, was es mit diesem Zahn dann tatsächlich auf sich hatte.
Ein amerikanischer Zahnarzt.
Hat er sich dann auf Tiere spezialisiert und ist dann irgendwann auch auf diesen Zahn gestoßen oder weiß man, wie das zustande kam?
Ich kenne die Geschichte tatsächlich nicht genau, aber es liegt natürlich nahe, dass einfach mal ein Mensch sich diesen Zahn ganz genau anschaut und eben herausfindet, dass dort ganz viele Nervenbahnen hineingehen und das nur so zu erklären ist, dass es einfach ein ganz wichtiges Sinnesorgan ist.
Wir wechseln jetzt mal in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
In Grönland zeigt sich ja auch ganz, ganz viel das große Problem des Klimawandels. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie erlebt man den dort auf Grönland?
Wir haben bei dem Dreh mit dem Eishai 2019 ganz persönlich diesen Klimawandel in Grönland erlebt. Denn wir sind Anfang April sind wir nach Grönland gereist. Und drei Tage davor ist dieser komplette Fjord, an dem wir eigentlich tauchen wollten, unter dem Eis, ist aufgebrochen, weil es so stark geregnet hat, weil die Temperaturen so stark in die Plusgrade gegangen sind und weil dann zufällig noch ein großer Sturm in den Fjord hineingezogen ist, dieses ganze Eis zerbrochen hat in riesige Schollen und dann eben raus aufs Meer getrieben ist. Das war so dramatisch, dass die Inuit selbst teilweise noch Menschen auf dem Eis hatten mit Hundeschlitten und gerettet werden mussten, weil das in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit passiert ist. Also keiner dort in dem Ort kann sich daran erinnern, dass es sowas schon mal gab. Das sind natürlich extreme Ereignisse, aber wenn du dir die Daten anschaust und die Grafiken, bleibt natürlich kein Zweifel daran, dass es dort unglaublich warm wird und wärmer und viel wärmer als im Rest der Welt. Die Arktis wird sich vermutlich 2 bis 5 Mal so stark erwärmen wie der Rest der Welt. Und das sind natürlich dort oben ganz, ganz dramatische Umwälzungen. Das sind Regen, das sind Stürme, das sind einfach große Schmelzereignisse, die viel Süßwasser in die Fjorde bringen und damit den Menschen da oben und den Tieren natürlich das Leben schwer machen.
Ja, ich hatte die zweifelhafte Freude, diese Terra-X-Folge schon mal zu sehen, allerdings ohne die Sprecherstimme. Ich habe es mir wirklich angeguckt und einfach zwischenzeitlich einfach nur Bilder gesehen und gedacht, da wird jetzt wahrscheinlich sehr viel Spannendes erzählt werden, was ich jetzt noch nicht hören kann. Und immer wieder zwischendurch, deine Parts waren dann schon mit dabei und damit konnte ich mich so ein bisschen am Inhalt entlanghangeln. Du hast dann auch erzählt, wie viel Wasser dort tatsächlich schmilzt. Und du hast so ein bisschen verglichen an einem Tag, was dort schmilzt. Und das hat mich wirklich komplett vom Hocker gehauen. Erzähl mal.
Also die Expedition, die du meinst, die hat nicht unter Wasser stattgefunden, sondern Die war auf dem inländischen Grönland-Eis, also wirklich am Rande dieses riesigen Eispanzers, der Grönland bedeckt. Und an der Stelle ist der sicher schon mehrere hundert Meter dick, der wird ja noch mehrere Kilometer dick, je weiter du ins Inland-Eis eben gehst. Und die Wissenschaftler, mit denen wir unterwegs waren, die untersuchen eben, wie weit dieser Rand des Eises abschmilzt. Denn dort leben in diesem Eis drin, sogenannte Eis- oder Schneealgen. Das sind Einzeller, winzig klein, die aber auf die Masse und auf ihre Summe hinweg einen enormen Einfluss haben auf die Schmelze. Denn die sind so leicht purpur gefärbt, also dunkel gefärbt und ziehen damit viel mehr Sonnenlicht oder absorbieren viel mehr Sonnenlicht und Wärme als zum Beispiel eben das Eis, was ja weiß ist und das Licht reflektiert. Und auf die Masse hinweg erwärmt sich an diesen Stellen, wo diese Eisalgen leben, das Eis viel schneller und schmilzt eben auch schneller ab. Und jetzt müsste ich nochmal nachschauen, wie viel Milliarden Kubikmeter das waren. Ich weiß es tatsächlich nicht
mehr. Ja, ich glaube, die Zahl, die konnte ich mir jetzt auch nicht merken. Das heißt, die Zahl war jetzt nicht so wichtig, aber der Vergleich war, dass an einem Tag so viel Wasser schmilzt, dass man damit komplett Berlin 10 Meter hoch unter Wasser setzen könnte.
Stimmt, das habe ich gesagt, ne?
Ja.
Ja. Ja, das sind natürlich enorme Mengen und Zahlen. Und da kann man sich eben mal vorstellen, was dann eben in einem ganzen Jahr passiert, beziehungsweise nur im Sommerhalbjahr. Ja. Im Winter gefriert natürlich wieder eine Menge. Aber das zu sehen, diese Mengen an Eis, die da abschmelzen, das kannst du tatsächlich am eigenen Leib spüren. Denn bei der Expedition, die wir da durchgeführt haben, haben wir die Zelte auf dem Eis aufgebaut. Und auch das Proviantzelt, wo die ganzen Lebensmittel drin waren, stand eben schon seit ungefähr 2, 2,5 Wochen auf dem Eis. Und es stand auf dem Hügel. Und nicht, weil das Eis nach oben gewachsen ist, sondern weil alles außenrum abgeschmolzen ist. Und es geht halt so schnell, dass du wirklich alle paar Tage deine Zelte umbauen musst, weil unter dem Zelt ist ja da kommt die Sonne nicht hin. Das heißt, da schmilzt das Eis weniger schnell ab, aber außenrum schmilzt dieses Eis weg. Das heißt, du bist bei der Expedition bis 2 Wochen dabei und um dich herum hat sich die ganze Welt also die Eiswelt, um 1,5 Meter abgesenkt. Und das auf die riesige Fläche von Grönland bezogen, sind natürlich unglaubliche Liter und tausende Milliarden von Tonnen, na tausende Milliarden nicht, aber auf jeden Fall Millionen von Tonnen an Eis, die dort eben abschmelzen und dann ins Meer geschwemmt werden.
Unfassbar. Und wir lassen uns jetzt wieder mit ins Meer schwemmen, in einen der Fjorde. Und dort hast du etwas ganz Abgefahrenes erlebt. Nämlich diese, ich weiß gar nicht, wie ich es anteasern soll, weil die Sprecherstimme mich da wieder im Stich gelassen hat. Aber dort wachsen ganz besondere Säulen unter Wasser.
Ja.
Was hat man dir vorher erzählt, was dort los ist?
Das war eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Wir wussten, dass wir im Westen von Grönland drehen. Also im Osten haben wir unter dem Eis getaucht mit dem Eishai. Im Westen, auf der Westseite, wollten wir diese Expedition der Wissenschaftler begleiten auf dem Eis. Das haben wir auch gemacht. Aber wir hatten dann hinterher eben noch ein paar Tage übrig. Einfach als Reisetage, als Puffertage für schlechtes Wetter. Und ich wollte vorher mal eine kleine Recherche machen, um herauszufinden, ob man da irgendwo tauchen kann. Und dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert und haben dann im Endeffekt auch ein Gespräch gehabt mit dem Helikopterpiloten, der uns aufs Eis geflogen hat. Das war also ein ganz anderer Ansatz. Und den habe ich einfach gefragt so, du, kennst du Taucher dort bei dir? Gibt es da irgendwas Spannendes zu sehen unter Wasser? Weil ich weiß, dass es dort eigentlich nicht so artenreich ist wie im Osten und meistens eben relativ schlechte Sicht, weil aus den Fjorden eben viel Schmelzwasser dort ins Wasser gelangt. Und dann hat er gemeint, ja klar, also da gibt es ein bisschen was, aber du kannst ja mal, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal zum Ikkafjord. Da habe ich gemeint, Ikkafjord, was ist das? Und dann hat er mich über Zoom, also über eine Videokonferenz, hat mich großen Augen angeschaut und gemeint, hä, was, du kennst den Ikkafjord nicht? Und habe ich da mal gegoogelt und ein bisschen gesucht und ich bin vom Glauben abgefallen, weil da in diesem Fjord riesige Säulen unter Wasser wachsen. Also die sind nicht irgendwie nur 1-2 Meter groß, so wie in der Tropfsteinhöhle, sondern bis zu 20, 25 Meter hoch, die aus dem Boden rauswachsen und unter Wasser wachsen. Und ich hatte davor noch nie gehört. Ich habe immer geglaubt, ich kenne mich schon so ein bisschen aus und ich lese halt auch natürlich so, was die Tauchwelt hergibt oder was es auf der Welt unter Wasser zu sehen gibt. Aber davon hatte ich noch nie gehört. Und dann sind wir da hingefahren und haben eben dann eine eigene Expedition organisiert und haben lustigerweise auch in der gleichen Zeit noch Wissenschaftler gefunden, also vorher schon mit denen gesprochen, die dort eine Expedition durchgeführt haben und da wissenschaftlich arbeiten. Und mit denen konnten wir eben zusammenarbeiten, beziehungsweise konnten denen als Taucher auch helfen. Und dieser Ikkafjord ist ein relativ flacher Fjord, so maximal 30 Meter, 25, 30 Meter tief. Wunderschön gelegen am Arsch der Welt, also du musst wirklich 10 Stunden mit dem Boot dahin fahren, dann musst du in so einer Militärbasis übernachten, dann brauchst du ein Boot, wie du da hinkommst, einen Kompressor, den wir mit dem Schiff haben einreisen lassen, auch unsere Tauchflaschen, von Dänemark aus verschifft, also es war ein großer Aufriss und ein großer Aufwand, aber das hat sich gelohnt, weil unter Wasser gibt es dort Säulen aus Ikkait. Das ist ein ganz spezielles Mineral, was eben nur bei sehr kalten Temperaturen stabil ist. Im Endeffekt ist es ein wasserhaltiger Kalkstein, so könnte man ihn bezeichnen. Und da kommt aus dem Boden kommen so kleine, wie so kleine Mini-Wasservulkane. Also im Endeffekt so eine kleine Quelle. Aber ja, keine heiße Quelle, keine Thermalquelle, sondern eiskaltes Wasser. Und wenn dieses mineralgesättigte Wasser dann in Kontakt kommt mit dem Fjordwasser, dann bilden sich dort diese Kristalle. Und dann bilden sich über Jahrtausende oder auch Jahrhunderte, bilden sich diese Säulen heraus. Und die sind, das ist völlig irre. Das sind 20, 25 Meter hohe Säulen, die einfach senkrecht im Fjord stehen. Und nicht nur ein oder zwei, sondern die haben, glaube ich, über 950 von diesen Säulen gezählt. Und die siehst du eben, wenn du mit einer Sonaraufnahme dort durch den Fjord gehst, dann kannst du da so ein Modell erstellen, wo diese Säulen überall sind. Und die gibt es weltweit bisher bekannterweise nur dort in diesem Ikkafjord. Und das ist für mich eine Weltsensation, die ich eben als Taucher sehen durfte. Es war unglaublich fantastisch, weil diese Säulen eben nicht nur geologisch interessant sind, sondern auch biologisch. Denn dort gibt es normalerweise nur Schlamm und alles, was da an hartem Substrat, an Fels eben aus dem Boden wächst, wird sofort besiedelt. Und da hast du Seegurken drauf gehabt, Garnelen, Nacktschnecken, Fische, die um die Säulen rumgeflogen sind. Also ganz fantastischer Lebensraum, der für mich eben bis dahin völlig unbekannt war. Und das zeigen wir in dieser Terra-X-Folge.
Wahnsinn. Und du durftest dann tatsächlich auch, ich vermute im Namen der Wissenschaft, einem dieser Säulen die Spitze abschneiden.
Ja, das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Die spannende Frage bei den Wissenschaftlern ist, wie schnell diese Säulen auch wachsen. Und die haben schon mal vor, ich glaube, 20 Jahren eine Säule dort oben an der Spitze abgesägt und die haben wir auch wieder besucht. Und du siehst, dass in der Zwischenzeit mittlerweile so mindestens 1,5 Meter Säule nachgewachsen ist. Also so schnell wachsen die unter Wasser.
Okay, wow.
Und die interessieren sich eben auch für die Zusammensetzung des Minerals, wie das entstehen kann, weil es eben so selten auf der Erde ist. Und deswegen haben wir an einer Stelle auch der Säule wieder die Spitze gekappt und das Stück an die Oberfläche gebracht. Und ich hoffe, das ist jetzt irgendwo in Dänemark oder Schweden und wird wahrscheinlich intensivst untersucht. Das ist wie so ein Stück, für mich war das wie so ein Stück Mondgestein, was ich irgendwo aus dieser Welt mitbringen konnte. Und was im Endeffekt auch schnell dann eingefroren werden musste, weil es sonst an der Oberfläche sich verändert. Also die Mineralstruktur verändert sich und es zerfällt dann auch irgendwann.
Es zerfällt. Also das muss man sich das fast so ein bisschen wie Eis vorstellen, aber als Stein. Schwer zu greifen.
Ja, es ist sehr porös. Im Endeffekt ist es so eine Kalkablagerung, die du teilweise eben auch in der Dusche oder so hast. Weißt du, sowas in der Art. Okay, ja. Das kannst du auch teilweise zerbröseln, aber ja. Es ist eben eine andere Mineralstruktur, aber dieselben Elemente im Endeffekt. Es ist einfach nur eine andere Zusammensetzung.
Wahnsinn. Wir wollen jetzt mal Grönland vorerst verlassen, aber trotzdem noch im Norden Europas bleiben. Und wir sind ja immer noch in der Kategorie am Abgrund der Meere. Und einer der Abgründe ist ja auch die große Überfischung, unser großer Hunger nach den Proteinen aus dem Meer. Und du durftest in Norwegen eine Alternative dazu kennenlernen, eine weitere Nahrungsquelle, die aus dem Meer kommt. Was gibt es dort?
Ich interessiere mich schon seit langem für alternative Nahrungsquellen, die wir mal irgendwann erschließen können. Klar, wir können hier an der Oberfläche viel Pflanzen anbauen und wir wissen mittlerweile, dass das natürlich für die ganze Welt und für uns auch nur von Vorteil sein kann, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Aber es gibt natürlich neben der Landwirtschaft, also wirklich im wahrsten Sinne Land, auf dem Land stattfindende Landwirtschaft, eben auch die Meereswirtschaft. Und da spielen Algen eine ganz wichtige Rolle. Algen kennt jeder von uns, der schon mal irgendwie Sushi gegessen hat. Da werden diese Reisbällchen in so Nori-Algen eingewickelt. Aber es gibt natürlich noch eine Großzahl anderer Arten, die auch sehr spannend sein könnten für die zukünftige Ernährung. Und da habe ich eine Algenfarm, Tango Seaweed, in Norwegen begleitet bei der Ernte und habe mir das mal angeschaut, wie das funktioniert. Und das ist total spannend, weil ich habe, glaube ich, noch nie sowas ästhetisch Wertvolles gesehen. So würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Okay. Weil du würdest niemals in eine Rinder- oder Schweinefarm reingehen und dort irgendwie den Schweinen den Kopf umdrehen und da irgendwie ein gutes Gefühl dabei haben und irgendwie so eine Art Schönheit zu empfinden. Auch bei Fischen, wenn du eine Fischfarm hast und dort die Fische rausholst, die werden dann aufgeschnitten und die Innereien werden rausgeholt, da würdest du niemals von einer Schönheit, von einem ästhetischen Wert sprechen. Aber bei diesen Algen, das war völlig verrückt. Die wachsen in so großen, welligen Formen unter Wasser an so einer Leine, an so einem Seil, das dort ausgespannt wird im Winter. Und innerhalb von 3, 4, 5 Monaten wachsen dort teilweise meterlange Algen, die du dann hinterher ernten kannst. Und die werden mitsamt der Leine aus dem Wasser geholt. Und da hängen dann nicht nur einzelne dran, sondern teilweise sind es, ich glaube, das sind, weiß nicht, 20 Kilo pro Meter oder so, also richtig schweres Material, weil die eben so lang und groß werden. Das sind verschiedene Braunalgenarten und die werden dann in der Halle ausgespannt zum Trocknen. Und das ist im Endeffekt das Grundprodukt, getrocknetes Algenpulver. Du kannst teilweise die Algen auch so schon essen. Da gibt es eben auch verschiedene Unterschiede, wie die schmecken oder was die machen, beziehungsweise zu was du die essen sollst und kannst. Aber dieser Moment, wo die Menschen dann diese Farmer, könnte man ja schon sagen, eben diese Algen dort gesäubert haben und mit den Händen so durchgegangen sind. Das hat sowas Unglaubliches Ästhetisches. Da wird einem warm ums Herz, weil du weißt, hey, Landwirtschaft kann ja auch echt was, oder dieser Prozess, dass du aus dem Meer was rausholst, kann ja tatsächlich auch wertvoll sein für uns Menschen. Und nicht nur, dass wir der Welt dabei was Gutes tun, sondern eben uns selber auch. Und das war ein toller Prozess, den einfach mal zu begleiten. Das Ganze wird von Lise Chapman geleitet, die hat es auch gegründet, das ist eine Meeresbiologin, die eben sich zur Aufgabe gemacht hat, dort herauszufinden, wie wir dort in Zukunft nachhaltige Meereswirtschaft realisieren können. Sehr spannendes Projekt und das gibt es weltweit mittlerweile. Das ist nicht nur in Norwegen, sondern auch natürlich in Asien wird es ja schon seit vielen Jahrhunderten wahrscheinlich schon betrieben. Aber das schwappt so langsam eben auf alle möglichen anderen Ecken der Welt über, wo eben diese großen Algen wachsen können. Und die Vielfalt, die es da gibt, ist irre. Ich war mit ihr einfach am Meeresstrand mal oder an den Steinen in Norwegen wandern. Und da hast du ganz verschiedene Arten, die du einfach so in den Mund stecken kannst. Die schmecken teilweise nach Pfeffer, nach Trüffel, nach
Wirklich?
Meer. Also ja, unglaublich. Also nach Trüffel eine Art und extrem nach Pfeffer. Also zum Beispiel für ein Gewürz. Das ist natürlich im Moment noch kein Hauptnahrungsmittel, aber der Geschmack und die Vielfalt der Algen, die ist enorm. Und die zeigt ja eben, wie sehr wir sowas über Jahrzehnte, Jahrhunderte vernachlässigt haben, weil wir uns einfach nur von einer schönen Schweinewurst und einem Rindersteak ernähren wollen und einfach alles andere, was nachhaltig sein könnte, bisher vernachlässigt haben.
Krass. Und was mich überrascht hat, also es sieht wirklich am Anfang aus, als ob man da schwerste Algenmassen aus dem Meer zieht und dann aufhängt an großen Stahlseilen, damit das da überhaupt oben bleibt. Nachdem das Ganze getrocknet ist, für mich sah es so aus, als ob diese komplette Halle am Ende irgendwie zu 3 Kilo Algenstaub wird.
Also viel bleibt natürlich davon nicht übrig, weil du musst dir immer vorstellen, Algen bestehen zu 90% aus Wasser. Aber selbst wenn du da ein paar Tonnen reinbekommst, hast du immer noch ein paar 100 Kilo hinterher an Algen, an Rohmaterial. Aber um das natürlich an groß zu industrialisieren, brauchst du natürlich sehr, sehr viel von diesen Algen und von diesen Leinen. Aber darum geht es in dieser Farm erstmal noch gar nicht, weil die Lise Chapman möchte erstmal herausfinden, was das für einen Einfluss hat auf dieses Ökosystem im Meer. Weil es kann ja sein, dass man die gleichen Fehler wieder macht wie bei der Lachszucht, dass man irgendwie Nährstoffe ins Meer bringt, die dort nicht hingehören, aber das ist in dem bei den Algen überhaupt nicht der Fall, weil im Endeffekt wachsen die, du brauchst keinen Dünger, du brauchst keine Nahrung zuzugeben, die finden alles dort selber im Meer. Du musst nur dafür sorgen, dass sie eben an der Stelle wachsen, wo sie genügend Licht bekommen und dann hast du hinterher einen wunderbaren Rohstoff.
Und ist das wirklich sowas? Also da werde ich ja fast immer so ein bisschen skeptisch, wenn es sich zu gut anhört. Mhm. Ist es einfach so gut, dass man sagt, es ist nur gut fürs Meer? Oder also man könnte sich ja vielleicht vorstellen, dass dann manche Fische entscheiden, das als Laichgrund zu benutzen oder was weiß ich. Und dann wird es alles rausgeerntet und die sagen sich, hups, wo sind denn unsere Eier hin?
Das kann natürlich sein, deswegen muss man das gut untersuchen. Das Gute daran ist, dass diese Farmen aber natürlich kein dauerhafter Lebensraum sind. Das heißt, die werden an der Stelle im offenen Meer ausgebracht und du nimmst keine natürlich vorkommenden Lebensräume weg. Diese Algenzucht oder besser gesagt die Alginate, die wir zum Beispiel für Shampoo, für Zahnpasta, für Lebensmittel verwenden, die werden im großen Stile, gerade in Norwegen, mit sogenannten Harvestern, also Erntemaschinen, aus dem Meer geholt. Aber damit zerstörst du tatsächlich diese bestehenden Lebensräume. Aber wenn du eine neue Farm einbringst, hast du ja im Endeffekt einen neuen Lebensraum geschaffen, der für eine kurze Zeit existiert. Natürlich werden da sich Fische ansammeln, aber der Schaden ist im Moment relativ gering. Die Frage ist einfach nur, wie weit man das hochskalieren kann, so wie bei uns im Trockenen in der Landwirtschaft, dass du tatsächlich eine große Masse an Algen wieder gewinnst, damit du davon dich ernähren kannst, beziehungsweise oder als Tierfutter verwenden kannst. Aber das ist alles, ich würde nicht sagen am Anfang, aber da wird garantiert noch viel mehr in den nächsten Jahren herausgefunden werden. Und gerade auch, wenn es darum geht, zum Beispiel Kunststoffersatzstoffe zu finden, also Plastik zu ersetzen, da könnten Algen eben auch eine wichtige Rolle spielen. Weil wenn du einmal gesehen hast, wie zäh und hart diese braunen Algen unter Wasser sind, wenn da so ein Sturm rübergeht oder wie die sich einfach in der Welle hin und her bewegen, ist so ein flexibles und toughes, zähes Material. Wenn wir daraus irgendwie mal Polymere, also so langkettige Stoffe ziehen können, die als Plastikersatzstoffe dienen könnten, da wäre uns auf jeden Fall schon viel geholfen, weil das ist natürlich neben der Überfischung auch ein riesengroßes Problem.
Hast du denn selber ein bisschen was von dem Algenpulver mitgenommen?
Ja, ich habe auf jeden Fall Nahrungszusatzstoffe mitgenommen, Algen, die ich teilweise ins Gemüse reinmache oder auch Nüsse, die mit Algen gespickt waren, also als Zusatzgewürze. Das schmeckt super lecker. Also ich mag das, wir kennen das schon seit vielen Jahren, wir machen das meistens auf Helgoland, wenn wir dort sind. Gibt es immer den sogenannten Knotentang-Salat und das sind einfach Algen, die es bei uns auch in Deutschland gibt und die schmecken sehr lecker. Wenn du die gut kochst, dann kannst du daraus einen wunderbaren, leckeren Salat machen und das zeigt dir eben, wo das Potenzial liegt.
Okay, aber es ist ansonsten tatsächlich eher so eine Art Gewürz, wie du es benutzt.
Nicht unbedingt. Du kannst es tatsächlich auch als Nahrung verwenden. Im Moment ist es aber so, dass in diesen großen Algen relativ viel Jod noch drin ist. Und da muss man erstmal vermutlich Arten finden, die weniger Jod beinhalten, weil da ist noch nicht ganz genau klar, ob das nachteilig ist für unsere Ernährung oder nicht.
Okay. Es ist ja schon immer toll, wenn man so manchmal das Gefühl hat, es gibt irgendwie Lösungen, die hören sich nicht nur gut an, die sehen auch gut aus, die fühlen sich irgendwie gut an. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, damit in Verbindung zu kommen und zu sagen, ja, warum nicht? Also irgendwie manchmal, dann klickt es so. Und das klingt, also zumindest wenn du davon erzählst, ganz so, als könnte das ein Baustein sein, bei dem alles ganz gut zusammenpasst.
Das ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Das ist ein Baustein. Also die Universallösung, was unsere Ernährung betrifft, die wird es natürlich nie geben. Und eben auch die Fischerei, das wird nicht von heute auf morgen komplett alles auf nachhaltige Fischerei umgesetzt werden. Und es wird auch nicht so sein, dass jetzt jeder Mensch auf der Erde plötzlich auf Fisch verzichtet, damit die Überfischung aufhört. Wir werden weiterhin Fisch aus dem Meer ziehen müssen, damit eben ein Teil der Menschheit ernährt werden kann. Wir können hier natürlich größtenteils darauf verzichten. Aber es gibt eben hunderte Millionen von Menschen, die unmittelbar in solchen Ländern von der Fischerei abhängig sind. Und das ist eben ein schwieriger Weg, die zu einer nachhaltigen Fischerei zu bringen, beziehungsweise uns so weit zurückzunehmen, dass für die mehr Fisch bleibt. Aber das, wie gesagt, das sind ganz viele Bausteine, die es dort gibt. Und ich werde jetzt auch in den nächsten Monaten eben für Terra X eine weitere Folge drehen, wo es tatsächlich darum geht und wo ich mir selber mal so eine, in Anführungszeichen, nachhaltige Fischerei anschaue, die eben einfach durch die Quoten es geschafft hat, dass solche Tiere nicht komplett aussterben und dass wir vielleicht dort einen gewissen Teil wirklich nachhaltig wieder aus dem Wasser ziehen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, ob das klappt.
Ich bin auch gespannt drauf. Vielleicht magst du ja berichten. Beim letzten Gespräch haben wir über die Freaks und Nerds, die Außenseiter der Meere gesprochen. Stichwort Schleimaal. Ich glaube mittlerweile jeder, der dich kennt, der kennt auch den Schleimaal, deinen besten Freund. Damals hast du vom Schleimaal erzählt, auch vom Seestern mit seiner speziellen Fresseigenschaft. Das könnt ihr euch alles tatsächlich einfach anhören. In Folge 22 war das. Gibt es seitdem irgendwelche neuen, ganz speziellen Wesen, die du unter Wasser kennengelernt hast, wo du uns mal wieder jemanden vorstellen kannst, der es sonst nicht so in die Schlagzeilen schafft?
Ja, gerne. Also ich war gerade 2 Monate in Tasmanien wieder. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal vielleicht auch drüber gesprochen, über diese gewaltigen Algenwälder. Da haben wir auch für Terra X gedreht an einer Stelle, die ich schon seit Jahren besuchen wollte. Total schwer zu erreichen. Ein System aus Buchten, die weit eingeschnürt in das Inland von Tasmanien gehen, in einem gewaltigen Nationalpark, der einfach nur aus Primärwald besteht. Also wirklich sowas, was ich überhaupt nicht kenne. Wirklicher Dschungel, unglaublich unberührter Natur. Aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin, sondern nach Tasmanien.
Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen.
Wir sind auf jeden Fall in Tasmanien. Und da gibt es ja die Stadt Hobart. Das ist sozusagen die Hauptstadt dort unten. Da leben die meisten Menschen. Und eine Freundin von mir, die dort unten lebt, hat mich zu einem Tauchplatz mitgenommen, wo es den sogenannten Handfisch zu sehen gibt. Das ist ein völlig langweiliger Tauchplatz, so wie beim Schleimaal ungefähr. Auch wieder sehr schlickig, sehr schlammig. Keine Korallenriffe, keine Algenwälder, im Endeffekt nur ein öder Meeresboden. Und da lebt dieser Handfisch. Und tatsächlich ist es einer der seltensten Fische der Welt. Und der ist so selten, dass die Wissenschaftler, die dort mit an dieser Stelle arbeiten, im Endeffekt auch interpolieren können, also hochskalieren können, wie viele es davon noch gibt. Und von diesem Fisch, den ich gesehen habe, gibt es vermutlich noch ungefähr 2.000 bis 3.000 Tiere. Und es ist unglaublich wenig für einen Fisch. Also ansonsten, jeder Fisch existiert in riesigen Schwärmen oder auch die Korallenriffe sind natürlich voll mit Fischen, aber der Handfisch, wenn ich davon höre, dass es nur 2.000 bis 3.000 Tiere gibt, dann steht der im Endeffekt kurz vor dem Aussterben. Und es ist eben auch so, weil sein Lebensraum immer kleiner wird und auch die Verschmutzung der Meere ihm zu schaffen macht. Und das ist tatsächlich auch wieder ein Freak im wahrsten Sinne. Er ist völlig unscheinbar. Du musst wirklich jemanden haben, der weiß, wo er oder wie er aussieht. Sieht nämlich genauso aus wie der umgebende Meeresboden, ist so ein bisschen trübe braun mit so kleinen orangen Punkten gefärbt, sehr unscheinbar. Und der heißt Handfisch, weil seine Flossen im Endeffekt zu Händen umgestaltet sind. Der schwimmt eigentlich gar nicht mehr, sondern wenn du ihm ein bisschen zu nahe kommst, dann versucht er so ganz langsam wie auf Händen wegzulaufen. Und es sieht so ulkig aus. Und der hat auf dem Kopf so eine kleine Angel. Und damit lockt er eben kleine Fischlein oder Garnelen an, die dann in die Nähe seines Mauls kommen. Das reißt er dann auf einmal auf und verschluckt dann eben seine Beute. Und das ist wirklich ein unglaublich tolles Tier, das wieder zeigt, was wir in den Meeren eben schätzen lernen sollten. Und das sind eben nicht nur die großen Tiere, sondern eben auch so ein kleiner Handfisch, der in einem kleinen Delta vor der tasmanischen Insel lebt und von dem es eben nur noch ein paar tausend Tiere gibt.
Wahnsinn. Und mit Angel meinst du, so wie das Tiefseefische haben, eine biolumineszente Kugel, mit der sie dann nachts wahrscheinlich...
Biolumineszent ist sie, glaube ich, nicht.
Aber davon lebt er eben. Und was lockt dann die anderen Tiere an?
Einfach nur so ein kleines Hautfätzchen, was dort ist. Es sieht halt einfach aus wie ein kleines Würmchen, was da durch Wasser zieht. Ah. Das bewegt er immer so ein bisschen leicht hin und her, wie der Anglerfisch in Norwegen. Der Seeteufel. Und dann, wenn irgendwas dort reinbeißen will, dann wird es selber gefressen oder gebissen.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wir kommen jetzt mal in die nächste Kategorie, das Logbuch, wo es dann immer darum geht, noch ein bisschen mehr über dich als Person zu erfahren.
Logbucheintrag.
Du bist ja, giltst als chronisch gut gelaunt. Ich habe dich bisher auch immer nur sehr, sehr gut gelaunt erlebt. Tatsächlich, selbst wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, ist das schon immer ein Erlebnis. Selbst wenn du mir da drin irgendwie sagst, ey Chris, ich habe leider keine Zeit für eine Aufnahme oder ähnliches, kommt immer so viel gute Laune mit rüber, dass es ein Grinsen aufs Gesicht zaubert. Die Frage wäre, bist du wirklich immer so gut gelaunt oder ist das nur der Uli, der nach außen wirkt?
Nee, da muss ich mich, glaube ich, gar nicht verstellen. Also es gibt schon Momente, wo ich irgendwie mal ein bisschen wieder betrübt bin oder sowas. Das passiert aber meistens nachts, wenn ich irgendwie aufwache und dann ab und zu mal ein paar Gedanken kreisen lasse. Aber ansonsten muss ich mich da überhaupt nicht verstellen, weil ich finde es, ich weiß nicht genau, woher das kommt oder wann es mal anfing, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Irgendwann habe ich mich wahrscheinlich entschieden, diese schlechte Laune abzuschaffen, weil es einfach kaum Sinn macht, schlechte Laune zu haben. Das war dann für mich irgendwie immer so ein Zeitverschwendung, glaube ich. Ja. Und diese Energie, die man dann irgendwie in Wut oder Zorn oder so setzt, die kann man ja auch gleich dann irgendwie wieder in gute Laune umsetzen und irgendwie was Leckeres zu essen machen, einen kleinen Spaziergang machen, mit dem Fahrrad fahren. Irgendwas, was dich halt wieder gut draufbringt. Und ich glaube, das hat sich dann einfach so, habe ich dann so behalten.
Sehr cool. Weil das habe ich in irgendeinem Interview von dir gesehen, dass du einfach so, ja, stimmt, ich habe Uli wirklich immer nur gut gelaunt erlebt. Und bei mir ist es so, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, ey, der ist immer gut drauf. Und das bin ich auch, sobald ich mit anderen Menschen in Kontakt trete, schalte ich um. Selbst wenn ich eigentlich nicht gut drauf bin, komme ich auf einmal in einen Modus, da bin ich dann gut drauf. Und nur die Leute, die mich wirklich mega, mega gut kennen, ich glaube fast, das ist irgendein antrainiertes Verhalten, dass ich irgendwie, glaube ich, mit anderen Menschen immer gut stehen möchte und gute Laune und so und niemanden irgendwie auf den Geist gehen möchte mit Trübsalblasen oder sowas.
Das ist ja.
Und wer mich aber dann so richtig gut kennt, stellt auf einmal fest, okay, der kann auch schlecht drauf sein. Und das war lustig. Meine Partnerin hat mich dann natürlich auch als gut gelaunten Typen kennengelernt und irgendwann kannten wir uns dann so gut, dass ich dann da auch mal schlecht drauf war. Mm. Und dann hatte sie das Gefühl, ich bin schlecht drauf, laufe mit ihr irgendwie wo lang und diskutiere und habe schlechte Laune. Und dann treffen wir irgendjemanden und auf einmal Chris mega gut drauf und dann gehen wir weiter und auf einmal bin ich wieder schlecht drauf. Und dann hat sie gesagt, sag mal, was ist denn los hier? Bin ich der Einzige, der schlechte Laune abbekommt? Und
ja,
dann habe ich gesagt, sorry, nee, ich glaube, das hat nichts mit dir zu. Ich glaube, ich kenne dich einfach so gut, dass ich es zulassen kann, auch mal schlechte Laune zu zeigen. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen wiedererkannt und habe mich gefragt, wie ist das bei dir? Immer gut gelaunt. Ist ja auch.
Also fast immer, ja, kann ich schon sagen. Und ich muss mich da tatsächlich auch nicht verstellen. Es kann natürlich schon sein, klar, wenn man irgendwie mal nachdenklich ist und dann auf andere Menschen trifft, das ist ja auch ein motivierender Moment, wenn du irgendwie eine nette Leute triffst, keine Frage, das kann dich ja auch wieder ein bisschen rausreißen aus deinem Trott, aber dass ich mich verstellen müsste, deswegen, nee, das machst du ja anscheinend auch nicht, also das
ist schon echt da, das Gefühl, aber ich finde das ganz spannend, so, wer kriegt gute Laune ab, wer kriegt auch mal schlechte Laune ab, aber du hast natürlich recht, warum eigentlich die kostbare Lebenszeit mit schlechter Laune vergeuden.
Ja,
vielleicht musst du noch mal irgendwie einen Kurs anbilden, wie man das wirklich hinkriegt, sowas bewusst zu steuern. Und weil manchmal habe ich das Gefühl, also wenn mich dann irgendwas so richtig nervt und ich irgendwie schlecht drauf bin, dann merke ich das, wünsche mir auch, es wäre gerade anders, aber krieg nicht so richtig den Switch hin.
Hast du schon mal den indischen Lachkreis gemacht?
Den musst du mir erzählen.
Wo du dich einfach mit, also kannst du auch alleine machen, wo du einfach dich in einen Kreis stellst und die Arme so runter auf den Boden machst und dann dich so nach oben wieder, also die Arme hinter den Körper sozusagen wirfst und dabei anfängst zu lachen. Und du bist schon gesehen, okay. Und es ist unglaublich witzig. Und wenn du das mit mehreren Leuten machst, das ist wahnsinnig. Da liegen alle hinterher, lachen sich scheckig und liegen am Boden. Und es funktioniert eben auch, wenn du es alleine machst. Also wenn du mal so down sein solltest, dass du das dann brauchst, ja, dann stell dich einfach hin und lass die Arme schütteln nach unten und richte dich auf und mach ha, ha, ha. Und das, allein der Moment ist schon so großartig, dass du dich irgendwann wirklich, dass du wirklich tränen lässt. Und in der Gruppe ist es am besten. Und ich habe es einmal in Indien gesehen, vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Und da war tatsächlich so, ich glaube, es war in Bombay, Mumbai, da standen halt Leute im Kreis und haben gelacht. Und ich fand das unfassbar geil. Ich fand es wahnsinnig witzig und habe mich dann dazugestellt und mitgelacht.
Sehr cool. Sehr cool. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Du machst ja so unfassbar viele Sachen. Du bist TerraX-Moderator. Du schreibst ein Was-ist-was-Buch nach dem anderen. Wie machst du das alles? Ich meine, ihr habt ja auch noch mit Submaris quasi in Anführungszeichen euren normalen Job als Forschungstaucher und Wissenschaftler.
Der leidet tatsächlich auch darunter. Also dieses Jahr zum Beispiel werde ich 3 Terra-X-Folgen drehen, was für mich wahnsinnig viel ist. Und da musste ich tatsächlich die Arbeit auch mit Submaris leider viele Sachen absagen. Also wir sind im Sommer ja meistens auf Helgoland, da bin ich dieses Jahr überhaupt nicht dabei, weil ich einfach die ganze Zeit da auf dem Dreh bin.
Was sagt also das restliche Team?
Die müssen Ersatz sorgen, ja. Es geht durchaus, weil wir relativ frühzeitig Bescheid wussten, aber es gibt ja durchaus eben auch Forschungstaucher, die da einspringen können, uns dann zur Seite stehen können. Aber das geht eben nicht alles gleichzeitig. Es muss schon so ein bisschen geplant sein. Also zum Beispiel die Vortragstourneen, da habe ich die letzte jetzt direkt in 2020 gemacht, also kurz vor Corona-Ausbruch, habe ich meine letzten richtigen längeren Tourneen gemacht. Das ist natürlich im Moment jetzt auch nicht der Fall. Da ist wieder Zeit frei geworden. Es gibt jetzt Ideen eben für eine weitere oder für weitere Tourneen. Das wird sich zeigen, was dann eben, wo die Zeit dann hingeht. Aber ansonsten geht es im Moment noch eigentlich ganz, ganz gut, weil ich mir die Zeit gut einteilen kann und eben dann so ein Was-ist-was-Buch, was wir jetzt schreiben, relativ konzentriert in ein paar Wochen dann zusammenstellen kann und mich dann auch hinterher wieder jetzt zum Beispiel ab Sonntag auf die Dreharbeiten konzentriere.
Gibt es da bei dir eine Prioritätenliste, dass du sagst, okay, ja, wenn TerraX anruft, dann wird zur Not die Forschungsreise abgesagt? Oder kann es auch mal sein, dass man sagt, ey, sorry Leute, da bin ich jetzt gerade Seegraswiesenpflanzen?
Ja, sehr gute Frage. Was in den letzten Jahren auch so passiert ist, wir haben versucht, es immer gleichzeitig zu machen oder eben so hinzudrehen, dass es passt. Aber natürlich sind manche Sachen eben nicht möglich. Also letztes Jahr war dann klar, dass wir dieses Jahr im Sommer eben viel drehen für TerraX. Und dann habe ich halt auch den Submaris gesagt, ich bin da in Helgoland nicht dabei. Das geht dann eben nicht, weil mit TerraX erreichen natürlich auch viele Menschen. Und diese Dreharbeiten jetzt im Sommer, die sind eben wirklich nur dann machbar. Und das ist halt das große Problem, wenn wir in Japan drehen wollen und da eben so eine Ernte von dem Kelp stattfindet, dann können wir das eben nur zu einer bestimmten Jahreszeit machen. Mhm. Und das hat sich dann leider überschnitten. Aber ansonsten versuchen wir, das möglichst gut zu machen, aber es ist immer ein Spagat. Es macht einen teilweise wirklich Kopfschmerzen, weil du dann weißt, dann findet dort wieder ein Projekt statt, dann kommt 2 Wochen später garantiert wieder irgendein anderer Dreh, der zu dem gleichen Zeitraum stattfinden soll. Und das geht natürlich nicht auf Dauer gut.
Es klingt ja nach einem fantastischen Job, TerraX-Moderator. Ach so. Wieso? Welcher Job wäre kein fantastischer Job?
Na, ich bin da immer vorsichtig, wenn Leute das sagen, weil zum Beispiel auch bei den Vorträgen kommen natürlich auch viele Schülerinnen oder Schüler oder Studenten und sagen, hey, ich will genau das machen, was du machen willst. Da bin ich immer vorsichtig, um zu sagen, ja, mach das, weil ich ganz genau weiß, dass für manche Leute so ein Job als Freiberufler und so eine Flexibilität oder so eine Geduld, die man dafür haben muss, einfach nichts ist. Die würden auf solchen Expeditionen, jetzt nicht negativ gesehen oder gesagt, aber die würden das nicht überstehen, weil die einfach nicht diese Flexibilität haben oder einfach diesen Willen, jetzt mal mehrere Tage am Stück irgendwie 10-12 Stunden zu arbeiten. Da muss man schon ein bisschen, ja, Geduld mitbringen, glaube ich. Und die hat einfach nicht jeder. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass man von Anfang an sagen muss, ich möchte unbedingt dahin, weil ich wusste es ja selber nicht. Also man kann das andenken und man kann das mal probieren, aber ob das dann jetzt, das, was ich mache, ein Traumjob ist für alle Menschen, das ist Quatsch. Also das
für dich?
Für mich auf jeden Fall. Ich bin da total begeistert, aber ich weiß eben, dass ich auch durchaus einige Fähigkeiten habe, wie diese Geduld und diese Flexibilität, die vielleicht jetzt nicht alle Menschen mitbringen. Das muss auch gar nicht positiv oder negativ gesehen werden. Andere Menschen haben komplett andere Fähigkeiten, die ich nicht habe.
Ja.
Aber man muss da schon sehr genau in sich reinhorchen, was man denn machen möchte und was man schon gemacht hat und wo man in Zukunft eine Erfahrung bekommt, um herauszufinden, ob das was für einen ist.
Ja, und wenn man noch am Anfang der Laufbahn steht, vielleicht noch aus der Schule drauf schaut, will ich später mal machen, da kann man natürlich diese Fähigkeiten alle noch gar nicht so ganz einschätzen. Ich kenne das dann von meinem eigenen Weg auch. Dann denkt man sich so, oh cool, dann mache ich das und das. Und ich glaube, ja, das ist total toll. Und da gilt dann einfach ausprobieren und ehrlich zu sich sein, weil man merkt dann ganz schnell, oh, ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, ich dachte irgendwie, das flutscht mehr und auf einmal tue ich mich damit total schwer. Aber ganz nebenbei mache ich auf einmal das und das, womit ich gar nicht gerechnet hätte.
Super.
Und das macht riesig Spaß. Dieser Podcast hätte ich mir vorher niemals ausgemalt.
Mhm.
Und dann kam Corona und ich habe gedacht, wie kann ich denn jetzt weiter irgendwie für die Meere begeistern? Und dann habe ich es ausprobiert und gesagt, ich probiere jetzt mal einen richtigen Podcast aufzuziehen. Vorher hatte ich schon mal so ein bisschen so was probiert und das war einfach nicht professionell, nicht gut durchdacht. Habe ich damit angefangen und habe gedacht, ja, mal sehen, vielleicht ist das jetzt einfach sowas für die Corona-Zeit.
Toll.
Und mittlerweile eine meiner absoluten Herzensprojekte, weil es so toll ist. Genau.
Ja,
und
das kann man
so entwickelt sich das. Und genau, das möchte ich nur auch weitergeben. Einfach probieren und loslegen und machen. Und dann wird man schon herausfinden, was genau ist es, was bei mir passt und was ist es, was nicht so gut passt.
Absolut. Und gerade in der Meeresbiologie, wenn die Menschen eben wollen oder Meeresbiologinnen oder Meeresbiologe werden wollen, muss ich auch immer sagen, ja, bist du sicher, dass es Biologie sein muss? Oder ist es vielleicht noch ein anderer Bereich? Ist es vielleicht Technik oder Ingenieurswissenschaften? Auch damit kommst du im Endeffekt zum Meer. Also wenn dich das Meer begeistert, da gibt es eine riesige Vielzahl an Jobs, mit denen du glücklich werden kannst.
Du kannst ja auch als Unterwasserarchäologe bei Submaris arbeiten.
Zum Beispiel, genau. Oder eben als Informatiker, um die krassesten Prototypen zu bauen, die irgendwie in der Tiefsee eingesetzt werden. Oder als Journalist, um dann eben solche Themen aufzubereiten.
Oder als Koch in einer Kombüse.
Wunderbar, genau. Oder als Klabautermann auf einem Segelschiff. Irgendwie kommt man immer ans Wasser.
Du Uli, ich weiß nicht, was ein Klabautermann ist.
Du weißt nicht, was ein Klabautermann ist? Wie geil ist das denn? Großartig. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt noch gibt. Klabautermann ist so oft so, ist im Endeffekt der Schiffsgeist. Hast du noch nie gehört? Wie geil! Großartig.
Also ich habe das schon gehört, aber ich hab nie nachgefragt.
Das ist im Endeffekt so ein leicht grumpy, meistens schlecht gelaunter Schiffsgeist, der eben auf dem Schiff umher zischt.
Und sein Unwesen treibt. Und wenn dann irgendwo ein Seil oder ein Tau reißt, dann war es der Klabautermann.
Dann war es der Klabautermann, ja.
Ah, okay. Ja.
Niemand hat ihn irgendwo je gesehen, aber
deswegen ist er auch sehr schlecht bezahlt. Darauf müsst ihr euch einstellen, wenn ihr Klabautermann werden wollt.
Vermutlich ja. Aber ich glaube, er braucht gar kein Geld. Er lebt einfach so. Und
von den glücklich. Natürlich. Von den Reserven, die dann verschwinden.
Ja. Aber mit der guten Laune, über die wir vorher gesprochen haben, ist dann vielleicht nicht mehr so weit her. Aber vielleicht hat er einfach Bock, schlechte Laune zu haben. Und vielleicht macht das ja auch ab und zu mal Spaß. Vielleicht sollten wir beide mal irgendwie so einen Kurs in schlechter Laune irgendwie besuchen. Vielleicht gibt's sowas.
Wer weiß, ja. Dann macht man den nicht den indischen Lachkreis, sondern den norddeutschen Grummelkreis.
Den norddeutschen Heulkreis. Lass uns doch
so mal machen. Man fängt oben an.
Ja, genau. Den sollten wir mal besuchen und dann können wir vielleicht mal über schlechte Laune reden.
Ja, perfekt. Siehst du, das ist dann, kommt dann auf jeden Fall ins Klabautermann-Seminar als tragender Block mit rein.
Großartig.
Uli, wie sieht denn das aus? Jetzt haben wir so viel über die Arbeit gesprochen. Wie machst du denn Urlaub? Ich habe was von Neukaledonien gehört.
Ja.
War das Urlaub?
Ich weiß tatsächlich nicht genau. Ich kenne den Unterschied nicht, sagen wir es mal so. Also wenn ich auf einem Dreh bin, das ist ja auch im Endeffekt Arbeit, da gibt es auch Momente, wo ich mich erholen kann. Einfach diese Momente an solchen Orten zu erleben, auch im Eis. Das waren unglaublich anstrengende Tage, da unterm Eis zu tauchen, aber das hält mich am Leben. Ich glaube, so muss ich es wahrscheinlich sagen. Und deswegen kann ich Urlaub nicht wirklich unterscheiden von Arbeit.
Wir machst du dann, aber das ist ja trotzdem Arbeit. Das ist ja, also du wirst deiner Partnerin sagen, ey, du, ich bin weg, auf Dreh. Und irgendwann kommst du zurück und ist dann die Urlaubszeit in Anführungszeichen gewesen und du sagst, okay, dann kann ich jetzt ja bis zum nächsten Dreh hier Homeoffice machen und Forschungsarbeiten. Gibt es mal Zeiten, wo du dir einträgst, pass auf, von da bis da mache ich nichts, das ist meine Zeit, da mache ich Urlaub? Gibt's das nicht?
Ja, doch, das war jetzt schon so. Also wir haben ja in Tasmanien gedreht, aber davor waren wir noch 5 Wochen unterwegs mit einem Camper.
Ah, okay.
Und haben dort die Insel erkundet.
Ja,
aber auch das
okay.
sind natürlich Momente, wo ich schon versuche, eben auch Geschichten zu recherchieren für Vorträge oder für Bücher oder für weitere Drehs. Aber das ist jetzt nicht unmittelbar Arbeit, dass ich damit Geld verdiene.
Ja.
Es wird vielleicht irgendwann sich wieder refinanzieren, wenn ich die Bilder verkaufen kann oder Videos davon. Aber ansonsten könnte man das vielleicht als Urlaub bezahlen.
Ja, aber also ich glaube, das gehört irgendwie zum selbstständigen Dasein dazu.
Ja.
Also ich erlebe das auch so. Man kann natürlich irgendwie Urlaub machen, aber es ist nicht so, man stempelt aus und hat 3 Wochen irgendwie damit nichts mehr zu tun, sondern
Ja. Es
ist ja so sehr irgendwie auch Teil von einem geworden, dass man natürlich mitdenkt. Denn
ja.
also wenn ich dann irgendwelche Leute treffe, die eine spannende Geschichte zum Meer erzählen zu haben, dann sage ich ja nicht, sorry, bitte jetzt nicht erzählen, ich bin gerade im Urlaub und am Ende denke ich sonst noch an die Arbeit. Natürlich saugt man das dann auf und sagt, ja komm ey, sollen wir nicht schnell ein Mikro anmachen und
ja.
du erzählst das nochmal. Und so wird es bei dir dann auch sein, ja klar,
Ja. Verstehe
ich. Und jetzt trotzdem, Neukaledonien, du hast das letztens in einem Gespräch mal so ganz kurz so angeteasert. Du hast es beschrieben als, da gibt es eine Insel, über die weiß man irgendwie so wenig. Da habe ich gedacht, da will ich einfach mal hin und bin auf eigene Faust dahin geflogen.
Ich finde solche Orte auf der Welt extrem spannend, über die man wenig weiß, weil man vielleicht auch in seiner eigenen Umgebung oder Freundschaft wenig Leute hat oder keine, die da mal waren. Und genauso war das in dem Fall. Und dann wurde es noch spannender, je mehr ich versucht habe, Informationen zu bekommen, desto weniger habe ich eigentlich rausgefunden, weil das ist Französisch. Und wenn du die Leute anschreibst, also ich kann Französisch relativ gut sprechen, aber schreiben ist natürlich auch immer so eine andere Geschichte. So habe ich es auf Englisch manchmal probiert. Und wenn du dann Wissenschaftler dort anschreibst oder Naturschutzorganisationen, da kommt nicht viel zurück, weil die habe ich häufig schon erlebt. Solche französischen Inseln sind immer so ein bisschen, ich würde nicht sagen protektiv, aber da, es ist einfach schwierig, dort den Kontakt aufzunehmen. Woran das liegt, weiß ich nicht, vielleicht an der Sprache. Und dann habe ich mir aber mal Bilder angeschaut von den Inseln und habe gedacht, so, wow, da gibt es ja fantastische Unterwasserlandschaften und ich kenne da überhaupt gar nichts davon. Und es ist ein Korallenriff, wo der WWF zum Beispiel auch arbeitet, wo es Tiere gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Sowas finde ich extrem spannend. Und dann noch dazu, dass eigentlich kaum irgendwie Touristen da großartig hingehen, außer aus Frankreich, finde ich immer noch viel interessanter. Und genauso war es im Endeffekt auch. Die Insel hat wahnsinnig großes Potenzial. Du findest dort Orte, die kaum ein Mensch kennt, wo kaum Touristen hinkommen. Und gleichzeitig eben auch eine relativ intakte Naturwelt. Und das ist eine Kombination, die ich unwiderstehlich interessant finde.
Und wenn du so einen Ort besuchst, wonach schaust du dann ganz speziell? Steigst du dann einfach aus und schlenderst so über die Insel den Strand entlang und wartest mal, was so passiert? Oder hast du da irgendwie so einen, also ich als Surfer kenne das zum Beispiel, dass wenn ich jetzt dahin fahren würde, und ich wüsste, es gibt keine Berichte darüber, wo welche Wellen sind. Dann würde ich da bei Google Maps genau gucken, okay, die Ausrichtung, das könnte irgendwie passen. Und habe dann so Anhaltspunkte, weil ich dann auf der Suche nach vielleicht der perfekten, unentdeckten Welle wäre. Wie sieht das bei dir aus? Ist das reiner Zufall, was dann passiert? Und du klapperst erstmal so die bekannten Tauchspots ab? Oder hast du auch irgendwie so Google Maps-Momente, wo du dann siehst, ach, guck mal, das sieht so aus, als könnte da vielleicht irgendwie ein Riff sein. Und der Meeresbiologe in dir erzählt dir schon, oh, die Tiefsee ist ganz in der Nähe. Da wird bestimmt ganz viel Leben auftauchen. Und wie funktioniert da, wie ist deine Herangehensweise?
Ich glaube, alles das, was du gerade gesagt hast. Also einerseits kann man viel recherchieren, eben auch durchaus auf Luftaufnahmen, zum Beispiel bei Maps. Andererseits ist, glaube ich, der Zufall spielt noch eine große Rolle und die Informationen vor Ort. Also sobald du vor Ort bist, kommst du mit den Leuten in Kontakt, du sprichst mit Tauchern oder mit Tauchschulen. Wir hatten da in Neukaledonien das Glück, dass wir einen Freitaucher über Instagram kennengelernt haben, der dort lebt. Ein Franzose, der sich gut auskennt, der im Endeffekt die gleichen Interessen hatte wie ich und der uns wahnsinnig geholfen hat und einfach viele Ideen hatte, wo man da an welchen Stellen abtauchen kann. Es hat nicht alles geklappt, aber ein paar Sachen haben gut funktioniert. Und jetzt weiß ich, würde ich beim nächsten Mal genauer wissen, auf was es da ankommt, beziehungsweise wo ich noch weiter recherchieren muss, um dort eine volle Geschichte draus zu machen. Das war hochspannend. Also das Potenzial, was diese Insel bietet und die Gesundheit mancher Korallenriffe hat mich unglaublich überrascht. Also so gesunde Korallenriffe wie an manchen Stellen, nicht an allen, das hat mich echt umgehauen. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja. Kannst du es einmal mitnehmen unter Wasser? Jetzt waren wir haben auf der Metaebene drüber gesprochen. Lass uns mal abtauchen.
Also es sind 2 Stellen, die es da eigentlich gibt. Die eine Stelle ist im Norden. Da tauchst du an einem relativ unscheinbaren Korallenriff ab. es gibt da so ein Drop-off, also so eine Steilwand, die einfach ins Bodenlose sozusagen abfällt. Die ist da 60, 70 Meter tief ungefähr. Du bist dann oben an der Riffkante, wo es noch sonnendurchflutet ist, in vielleicht 10 Meter Wassertiefe. Und dann gibt es dort so kleine Canyons im Endeffekt im Riff. Das ist so eine Spalte, die ist vielleicht 1,5, 2 Meter breit und vielleicht 5 Meter hoch, teilweise auch von oben zu betauchen, wo du dich einfach reinsinken lässt. Und unten drunter, unter diesem Korallenriff, ist dann eine riesige Halle, ein Hangar an Canyon, der ist 25 Meter tief, teilweise 80 Meter lang, riesengroß. Und wo obendran diese Sonnenstrahlen nur noch durch diese kleine Spalte einfallen. Also eine Welt, die im Endeffekt eine große Höhle, die sich unter diesem Korallenriff auftut. Das war total fantastisch, da mal abzutauchen und dieses Lichtspiel zu sehen. Und natürlich auch die Farben und Formenvielfalt der Arten. Und dann hat uns der Antoine, der Freitaucher dort aus Neukaledonien, auch noch an eine andere Stelle geschickt, die man eben aber nur freitauchend anschauen kann, also ohne Tauchflasche. Und
das machst du aber auch?
Ja, das ist fantastisch, weil du halt dann viel schneller irgendwo im Wasser bist und viel flexibler und agiler sein kannst, aber natürlich nicht so große Tiefen erreichst, wenn du jetzt irgendwie nicht wahnsinnig super hypertrainiert bist. Und da waren wir in einer Stelle, da kommt so eine Flussmündung ins Wasser. Das heißt, das Wasser ist relativ trüb. Und da war ich erstmal schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, hier müsste doch irgendwie bessere Sicht sein. Und dann bin ich durch diese Schicht rausgetaucht. Da sieht man echt nur so 3-4 Meter weit ungefähr, relativ trüb. Und dann kommst du plötzlich in ein bisschen klareres Wasser, aber immer noch relativ trüb, so 10 Meter Sichtweite ungefähr. Und da war ein irre gesundes Korallenriff. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Jeder Quadratzentimeter war in Steinkorallen bedeckt. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass dieses Korallenriff sehr, sehr gesund ist. Alles voll mit so Tafelkorallen, mit Hirnkorallen, überall Fische, die dort rumgeschwommen sind, bei relativ schlechter Sicht. Und das hat mich gewundert. Also da müssen teilweise mehrere Faktoren zusammenwirken, dass es viele Nährstoffe gibt, die wohl an dieser Küste zusammenkommen und da den Korallen wohl eine gute Lebensgrundlage bieten und eben auch wenig Fischerei beziehungsweise wenig Taucherei, wenig Einfluss durch Menschen, damit dort eben die Korallen auch gesund bleiben. Und sowas zu sehen, das war schon extrem beeindruckend, weil ich an der Stelle überhaupt nicht damit gerechnet hätte.
Sehr cool. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Und ich stelle dich jetzt vor ein, zwei Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du beantwortest sie dann genau so, wie es dir in den Sinn kommt. Unterm Eis oder unter Palmen?
Unter Eis.
Forschungseinsatz oder Fernsehdreh?
Beides kombiniert. Also wir haben häufig beide Sachen kombinieren können, weil wir eben so viel Forschungseinsätze machen, die wir dann auch mit dem Dreh begleiten konnten. Das ist das Gute.
Okay, ist dir dann aber auch lieber, wenn die Kamera mit dabei ist und du das nach außen tragen kannst?
Nee, muss nicht sein. Also es gibt Forschungseinsätze, wo es besser ist, dass keine Kamera dabei ist, nicht weil da so viele Sachen passieren, einfach weil man sich auf die eigentliche Arbeit viel besser konzentrieren kann.
Ja, ja. Fisch oder Alge auf dem Teller?
Alge.
Hundeschlitten oder Schneemobil?
Hundeschlitten, wunderschöner Moment. Wenn die Hunde am Anfang kläffen wie irre, wenn sie noch an der Leine sind und sobald du den Pflock da hinten rausziehst und der Schlitten abhebt, dann hören die sofort auf zu bellen. Du hörst gar nichts mehr. Du hörst nur noch dieses Hecheln ganz leise und nur noch dieses Sss, wenn der Schlitten übers Eis zieht oder über den Schnee. Fantastisch.
Mein größter Erfolg ist...
Ich glaube, Erfolg, ich kenne solche Begriffe natürlich, aber ich verwende die für meine Arbeit überhaupt nicht. Also Erfolg ist immer so, ich weiß nicht, das ist sowas wie ein Triumph oder wo irgendwas, worauf man so stolz sein muss. Das habe ich überhaupt nicht.
Du hast nichts, worauf du so richtig stolz bist?
Nee, stolz kenne ich gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich das machen darf. Ich bin total glücklich darüber, aber ich würde mich nie irgendwie...
Ist es vielleicht, dass du in diese Position gekommen bist, sowas machen zu dürfen?
Da bin ich nicht stolz drauf. Ich kenne
also, Stolz. Es ist ja ein Erfolg. Es ist Erfolg. Es ist
vielleicht, ja, aber wie auch immer du Erfolg definierst. Ich kenne das tatsächlich. Ich definiere mich nicht darüber, über Erfolg oder Stolz. Überhaupt nicht.
Okay.
Tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Ist auch eine Antwort. Was ich durch das Meer gelernt habe:
viel Demut und Geduld. Vor allem Geduld.
In 5 Jahren wird Grönland
noch weniger Eis haben.
Was ich jedem Taucher mal empfehlen würde, oder jeder Taucherin?
ein Wochenende frei zu tauchen mit einem guten Trainer oder einer Trainerin.
Wovon ich anderen Tauchern oder Taucherinnen nur abraten kann, ist...
Alles, was ich gemacht habe. abraten. Oh, doch. Im Wattenmeer vor Büsum zum Beispiel abzutauchen.
Welche Schrecken erwarten einen?
Null Sicht, irre Strömung, kaltes Wasser. Da gibt's für Taucher nichts zu sehen. Erst viel, viel weiter draußen in der Nordsee wird die Sicht besser. Aber im Wattenmeer abzutauchen ist, glaube ich, das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Das ist für Tiere ein absolutes Paradies, aber man sollte da als Mensch seinen Fuß nicht reinsetzen.
Einen Wunsch, den ich mir in den nächsten Jahren erfüllen möchte?
Habe ich nicht.
Gibt es kein Neukaledonien der Zukunft, wo du jetzt schon ein Auge drauf geschmissen hast und sagst, oh, also das schreckt mich schon
ganz schön rein. Das sind Träume. Ich glaube, so Wünsche, ich habe sowas nicht wie große Wünsche oder eine Bucketlist, die ich unbedingt erfüllen muss. Mhm. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich wieder dort bin, keine Frage, da wäre ich unglaublich glücklich. Aber das ist nicht irgendwie ein Herzenswunsch, den ich unbedingt haben muss, weil ich glaube, das ist so wie bei der guten Laune. Oder bei der schlechten Laune, ist eigentlich Zeitverschwendung. Also diese Wünsche bringen mich nicht weiter. Ich habe einen Traum und wenn der in Erfüllung geht, dann freue ich mich riesig. Aber jetzt da einen Wunsch zu äußern und dann irgendwann später festzustellen, dass der irgendwie vielleicht doch nicht wahr werden kann, das würde mich dann, glaube ich, irgendwie auch nicht weiterbringen.
Du lebst ganz schön im Hier und Jetzt.
Ich lebe gerne in der Vergangenheit. Ich bin ein sehr starker Nostalgiker. Deswegen ist es auch so, dass wenn ich an Reisen zurückdenke, das macht mich, glaube ich, glücklicher als irgendwelche sozusagen Erfolge oder Wünsche oder diese Listen, die man haben kann, um sie abzuhaken in der Zukunft. Also ich bin so dankbar darüber, dass ich das alles erleben durfte und darf, dass ich mich so in die Zukunft gar nicht wirklich projiziere und sage, das muss ich unbedingt noch realisieren.
Gibt es irgendeine Reise, an die du besonders gerne zurückdenkst als Nostalgiker?
Ja, also zum Beispiel jetzt in der letzten Zeit war garantiert Grönland und Tasmanien, das sind immer so Orte, die fantastisch sind. Gerade Tasmanien jetzt wieder, weil die Reise eben wieder viel hochgeholt hat. Ich war jetzt zum vierten Mal in Tasmanien. Es gibt wenige Orte, an denen ich mich so wohlfühle wie dort, weil diese Natur an vielen Stellen noch extrem wild ist, extrem ursprünglich und weil es da einfach an vielen Stellen überhaupt keine Menschen gibt. Das finde ich sehr lohnenswert.
Also du teilst die gute Laune gerne in kleinem Kreis.
Wie meinst du?
Weil du sagst, da gibt es nicht so viele Menschen. Und im letzten Interview hast du auch schon gesagt, du magst Menschenmengen, findest du sehr anstrengend.
Ja.
Also bist schon gerne irgendwie so ein bisschen abgeschiedener.
Ja,
in
einer
kleinen Gruppe an guten Leuten.
Auf jeden Fall. Oder auch allein irgendwo nachts im Wald oder sowas, finde ich fantastisch. Also wir haben jetzt die letzten Reisen, da war es meistens so, dass wir die Wanderung begonnen haben am Nachmittag. 16, 17 Uhr und dann wirklich in die Dunkelheit reingelaufen sind, auf den Berg gestiegen sind, sodass wir das beste Licht irgendwo am Ziel haben konnten, also auf dem Berg zum Beispiel.
Den Sonnenuntergang, ja, okay.
Genau, und dann halt mit der Taschenlampe nachts zurück. Und da fühle ich mich wahnsinnig wohl. Es ist keine Menschenseele da, der Wind stirbt meistens komplett, sodass es windstill ist und du nur noch deine eigenen Schritte hörst oder noch vielleicht die Tiere, die ja dort im Wald unterwegs sind. Für viele Menschen mag das beunruhigend oder beängstigend sein, weil sie dann irgendwie nicht mehr so viel sehen können. Für mich ist das so eine einlullende Gemütlichkeit, die ich unglaublich attraktiv finde.
Herrlich. Hört sich gut an. Ich war selber nicht auf Tasmanien, aber ich habe mir sagen lassen, nachts herrschen da ganz spezielle Geräusche, wenn der tasmanische, wie heißt der, Wolf dann?
Der tasmanische Teufel.
Teufel, so ja. Rumkläfft und sowas.
Ja, ja.
Ist dann bestimmt eindrucksvoll, das mit dir zu erleben auf einer Wanderung, die dann des Nachts zurück zum Haus oder zum Zelt führt.
Und da musst du gar nicht nach Tasmanien. Wir haben das neulich hier für euer Buch gemacht und sind nachts auf der Alster gefahren. Hier, ein paar Kilometer außerhalb von Hamburg. Allein das finde ich schon großartig, weil du weißt halt, da ist kein Mensch mehr auf dem Wasser. Du hörst eine ganz andere, nimmst eine ganz andere Welt wahr. Andere Tiere sind unterwegs und das allein bringt einen schon weiter und motiviert einen zu weiteren Tagen guter Laune.
Ja, diese Aufgabe wurde unter uns ausgelost. Flo hat gewonnen, er durfte mit dir rausfahren und ich freue mich schon darauf. Ich habe selber noch nicht gelesen, ich bin gespannt, was euch da passiert ist. Lieber Uli, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch mal wieder. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin so toll läuft, du solche Reisen machen kannst, du so viel erleben kannst.
Dankeschön.
Und ganz oft in die Vergangenheit zurückschauen kannst und sagen kannst, Mensch, was habe ich denn da schon wieder Geniales erlebt? Vielen Dank und alles Gute dir.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Das war Uli Kunz. Und für mich einmal mehr ein sehr, sehr cooles Gespräch, weil mit Uli ist es einfach immer eine sehr entspannte, sehr gelöste Atmosphäre und gleichzeitig so informativ. Und man lernt viel dazu, weil er einfach so begeistert ist von all dem, was da unten abgeht. Nicht nur die großen Wale und Haie, sondern eben auch diese Unterwassersäulen, eben auch der Handfisch. Diese Kleinigkeiten, für die er so begeistert ist und diese Begeisterung dann auch so gut weitergeben kann, dass jeder gerne zuhört, sich jeder davon mitreißen lässt. Und ich sage jetzt jeder, ich hoffe, das stimmt überhaupt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, gerne mit anderen teilen, gerne eine gute Bewertung da lassen. Und falls ihr es noch nicht tut, unbedingt auf Folgen klicken, damit ihr auch in Zukunft keine Helden der Meere-Folge mehr verpasst. Wir haben es im Gespräch schon angedeutet, Uli hat ja auch einen kleinen Beitrag zu unserem Buch geleistet, Ein Leben für den Ozean. Das wird im Juli erscheinen und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Und in die Shownotes werde ich euch auch einen Link zu Ulis Terra X Folge reinstellen, sobald diese dann rausgekommen ist. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid in dieser Folge wieder für den Ozean begeistert worden, denn genau dafür entsteht ja jede 2 Wochen eine neue Folge. Wir wollen euch zu Meeresliebhabern machen. Wir, das bin ich als Moderator und Producer und der Blue Awareness e.V. als Sponsor. Und wenn ihr das gut findet, dann unterstützt uns gerne, indem ihr diesem Verein beitretet oder dort Spenden hinsendet. Denn mit dieser Unterstützung fällt es uns natürlich viel, viel leichter, weiter am Podcast festzuhalten und tolle Folgen zu produzieren. So. Das war's jetzt von dieser Woche. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere.
Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.